Hallo liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner, Frank und Frei und heute mit dem Klassiker. Also wirklich, es ist ein Thema, was ich schon ewig auf dem Schirm habe und ein Thema, wo ich mir oft auch gar nicht bewusst bin, dass man darüber vielleicht auch mal sprechen sollte, weil ich das schon so lange kenne, so dass es fast wie so eine Art Grundwissen ist oder so. Und ich ja auch sehr gerne euch Neues präsentiere, so Dinge, die jetzt nicht schon oft behandelt wurden. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, tut es auch mir selber gut, wenn man Dinge, die man eigentlich schon ganz lange glaubt, gut zu kennen, wenn man die sich einfach nochmal anschaut, sozusagen eine Revision entzieht. Oh, das ist dieses böse Wort, Revision, aber hey, das ist im Grunde, was wir machen müssen. Revision, die Dinge nochmal anschauen, ja? Und da kommen dann doch durchaus auch neue Erkenntnisse hinzu und es lohnt sich tatsächlich, gewisse Themen, Klassiker, auch immer wieder sich nochmal anzuschauen. Und auch viele jüngere Zuschauer unter euch, die werden wahrscheinlich von dem Thema auch schon gehört haben, aber vielleicht manches von diesem Grundwissen noch gar nicht haben. So. Um was es heute geht, ist Adam Weishaupt und der Orden der Bayerischen Illuminaten. Wow, Klassiker, wirklich großartiges Thema. Ich beschäftige mich da auch schon ganz lange damit. Das ist nicht permanent, aber tatsächlich ist es, da war ich noch ein ganz junger Mann, als ich das erste Mal von dem Thema Illuminaten gehört habe, und Adam Weishaupt. Und das hat mich seitdem auch nicht mehr losgelassen. Also es ist schon eine ziemlich wichtige Geschichte. Und es gibt jede Menge zu erzählen zu dem Thema. Ja, das ist klar, dass dieses Thema hat Bücher gefüllt, Filme. Es ist auch mittlerweile in der Popkultur ein so großes Thema. Es hat sich auch ganz viel verselbstständigt. Also das ist auch krass, was sich da so allein in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt hat. Das Thema Illuminaten und Popkultur, allein das wäre eine eigene Sendung wert. So. Heutzutage ist es wirklich, diese Begriffe, die sind allgemeingut geworden. Du kannst heute Kinder fragen, ob sie schon mal von den Illuminaten gehört haben. Und die Kinder wissen das. Die wissen dann genau, ja, das ist irgendwie so geheime Weltregierung und sowas. Irgendwas, sowas ganz Böses, was die Menschen irgendwie regiert. Das ist echt faszinierend. Noch als ich damals mich zuerst damit beschäftigt habe, Anfang der 90er, da war das absolut die Ausnahme. Also da war es in der Popkultur noch gar nicht so präsent. Und ich kann mich da erinnern, du hast da fast niemanden gefunden, mit dem du da über solche Themen sprechen kannst. Ja? Heute ist es ein Riesending und es ist letzten Endes auch ein sehr schwieriges Thema, obwohl ich dazu sehr, sehr viel weiß oder sehr viel beitragen kann. Aber das heißt schon weiß, das ist eben das Schwierige, denn es geht da um eine Geheimgesellschaft. Es geht dann überhaupt auch um Geheimgesellschaften und deren Wirken und deren Einfluss. Und das Schwierige daran ist, dass sie halt Geheimgesellschaften sind. Und das ist total schwierig zu trennen, wo ist Wahrheit und wo ist Mythos. Mythos und Wirklichkeit, das ist auch so ein bisschen im Zentrum meiner Betrachtungen heute. Dort werde ich mich auch immer wieder entlang pirschen. Und ich kann euch aber auch jetzt schon sagen, auch ich kann diese Grenze nicht genau ziehen. Das weiß keiner von uns. Also ich schätze auch, es gibt niemanden auf der Welt, der das wirklich genau sagen kann, wo genau die Grenze ist zwischen Wahrheit und Mythos. Ich meine, es gibt ein paar Dinge, die können wir als gesichert nehmen, als relativ gesichert. Ich weiß, letzten Endes ist ja nichts sicher, außer der eigenen Wahrnehmung oder sowas. So, ja. Aber es gibt so ein paar Dinge, die kann man schon als historischen Fakt sehen. Ja. Die sind auch ganz gut dokumentiert. Auch wirklich tatsächlich gut dokumentiert. Es gibt viele, auch wissenschaftliche Arbeiten zu dem Thema. Also, weil es ist nicht nur ein Thema jetzt für Verschwörungstheoretiker. Es ist auch jetzt aus rein nüchtern historischer Perspektive eine super spannende Zeit. Ja, diese Zeit um 1800 rum, diese ganzen gesellschaftlichen Veränderungen, die es dann in Europa gab. Spannend. Ja, also das ist alles gut dokumentiert. Wir haben einiges, wo wir uns relativ sicher sind. Dann gibt es einen großen Bereich von dem, wo man spekulieren kann, wo es aber echt interessante Spekulationen sind, die auch aus meiner Sicht dann wirklich einen Grund haben, also wo man spekulieren kann. Und dann gibt es aber auch noch einen Bereich, der dann aus meiner Sicht dann wirklich Mythos ist. Also wo ich auch nicht dran glaube. Ja. Allerdings, und ich sag's euch, jeder von euch muss da selbst so ein bisschen gucken, wo da die Grenze ist. Die absolute Wahrheiten ist hier schwierig. Ja. Und ich werde so versuchen, das so einigermaßen so darzustellen, wie ich das Stand jetzt auch sehe. Das ist auch ganz wichtig, weil da kommt auch immer wieder neue Dinge dazu. Und ich kann euch nur sagen, wie ich es Stand jetzt sehe, wo für mich da so die Grenze ist zwischen Wahrheit, so ein Graubereich von Spekulation, die aber vernünftig ist. Wir können auch spekulieren, warum nicht? Und etwas und Dinge, die dann aus meiner Sicht wirklich dann nur Projektionen sind oder dann ja, mir zumindest irrational erscheinen. Aber hey, wo genau die Grenze ist, muss jeder selbst wissen. So. Ich habe mir hier auch ein Hilfsmittel mitgeholt heute für diese Sendung. Drei Bücher, die alle zusammengehören. Das ist die berühmte Illuminatus-Trilogie. Drei Bücher sind es von Robert Wilson und Robert Sher. Das sind drei Bücher, die gehören zusammen, Teil 1, 2 und 3. Die sind geschrieben worden oder veröffentlicht worden Anfang der 70er Jahre, original im Amerikanischen, das sind amerikanische Autoren. Und also Anfang der 70er. Und heißt das schon Illuminatus, heißt diese Trilogie, das heißt, das ist durchaus ein Hauptthema auch. Und ich kann diese Bücher echt nur empfehlen. Die sind wirklich, es ist Fiktion, es sind Romane, ja? Aber es ist als super witzig. Witzig, actionreich, ein Schuss Erotik drin, also wirklich alles, was einen guten Read ausmacht, kann ich euch nur empfehlen, dort mal reinzuschauen. Und was halt auch so interessant ist, ist, dass da unglaublich viele Fakten auch zusammengetragen werden zu dem Thema. Und auch diese ganze Trilogie, ähnlich wie das, was wir heute machen, halt sich an diesen Grenzbereichen bewegt. Was ist jetzt wirklich Fakt? Was ist Spekulation? Und was ist dann wirklich, mindblowing, ja? Und auch hier die Geschichte bewegt sich da ständig in diesen Bereichen. Und das sind Bücher, ich habe die in ganz jungen Jahren, ist mir das in die Hand gekommen und hat einen großen Einfluss auf mich genommen. Also weil es halt einfach da so viele interessante Dinge sind, die man dann später dann nochmal nachrecherchieren kann. Es hat auch nicht nur für mich, sondern diese Bücher sind einflussreich. Vieles von dem, was wir hier sprechen, viele von den Ideen auch über Illuminaten, die sind in diesen Büchern schon aufgeführt. Und was diese Bücher sind, letzten ist so wie eine Art eine Zusammenfassung vom Stand der Dinge, den man Anfang der 70er, Ende der 60er Jahre hatte, wenn man da offenen Auges war. Diese Autoren, wenn ich mich recht erinnere, hier Robert Wilson, seinerzeit in den 60ern beim Playboy gearbeitet, in der Redaktion. Und hey, ich meine, das waren einfach Typen, die haben sich die ganze Zeit auch mit sowas beschäftigt. Genauso vielleicht wie wir. Auch jetzt nicht immer nur Bier ernst, aber halt spannend, diese ganzen Sachen. Was uns diese Bücher geben auch, ist so ein Überblick über was konntest du sozusagen Ende der 60er Jahre schon alles wissen. Mit welchen Themen hast du dich schon beschäftigt? Zum Beispiel Kennedy-Sachen und sowas. Das war da alles schon drin. Andere Sachen, über die wir heute sprechen, tauchen da noch nicht auf. Also das ist interessant, auch das zu sehen, was man damals, wenn man offenen Auges durch die Welt gelaufen ist, schon alles erfahren konnte. Auch in Zeiten lange vor dem Internet. Und allein dafür ist es interessanter. Und die Bücher haben natürlich großen Einfluss genommen auf die Popkultur. Das sind Kultbücher, es haben ganz viele Leute haben die gelesen, die dann später selber wieder irgendwie Kulturschaffende waren, Filme, Musik oder Sachen wie unser eins. Und beispielsweise übrigens auch nicht nur Einfluss genommen auf jetzt so freakige Leute, sondern auch auf die große Literatur. Diese Illuminatus-Bücher haben definitiv auf die Vorlage gegeben, für ein Buch, was ich noch vor denen gelesen habe. Was ich ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt habe, weil es für mich eines der einflussreichsten Bücher in meinem Leben war, nämlich Umberto Eco, das Foucault'sche Pendel. Umberto Eco, das Foucault'sche Pendel, Ende 80er Jahre rausgekommen. Und das habe ich damals gelesen gehabt, da war ich noch ganz jung, da war ich gerade noch in der Schule. So. Und das Ding hat mich echt auf so ein, mir wirklich ein völlig neues Feld gezeigt, auch was mich halt interessiert hat. Geschichte, Geheimgesellschaften, Okkultismus, diese Verbindungen auch von Macht und religiösen, weltanschaulichen Schulen und so weiter. Total spannend. Bin ich heute noch drin. Seht ihr, das ist eins meiner Lebensthemen. Und dieses Buch von Umberto Eco, das hat mich damals, ich habe echt kaum was verstanden, weil es halt auf einem hohen intellektuellen Niveau auch ist. Schwierig zu lesen. Aber ich habe mich da durchgearbeitet und dann auch über mehrere Jahre. Ich habe mich dann immer wieder mit beschäftigt auch. Und das hat einen riesen Impact auf mich gehabt. Und wenig später, eigentlich, vielleicht ein Jahr später, sind mir dann diese Bücher in die Hand gekommen. Und da habe ich dann beim Lesen, ist mir dann klar geworden, hey, der Eco, der kannte diese Bücher auch. Also es ist hundertprozentig, da bin ich mir ganz sicher. Auch wenn das nirgendwo in den Eco-Büchern auftaucht. Und für ein kleines bisschen Kritik möchte ich anbringen. Umberto Eco, ich finde, er hätte es auch irgendwo mal reinbringen können. Entweder in irgendeiner Danksagung das mal erwähnen oder vielleicht sogar in den Roman eine kleine Hommage an Sheer und Wilson bringen. Weil die Dinger hier sind halt Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Auch in der ganzen Erzähltechnik. Das ist chaotisch, das ist voll Rock'n'Roll und so weiter. Das ist halt so ein Ende 60er Roman. Ja? Und Umberto Eco ist aber dann doch wesentlich europäischer und auch, wie soll man sagen, so seriöser in der ganzen Erzähltechnik und so weiter. Ja? Und wahrscheinlich hat das nicht unbedingt die gleiche Leserschaft, aber im Gesamten ist es wirklich ähnlich aufgebaut. Es fängt schon an bei der Struktur, wie sie die einzelnen Kapitel strukturiert sind. Dieses Buch hier, das hat so eine Grundstruktur, die sich an dem kabbalistischen Baum der Sephiroth orientiert. Das kennt ihr, oder? Den Baum der Sephirot, das ist Kabbalah, das ist auch ein System der Kosmologie, wie die Welt entstanden ist, wie auch der Geist entsteht und das Wandeln von Geist und Materie. Hey, ich will jetzt doch nicht zu tief reingehen, das ist ein Riesenthema, bin auch kein Experte darin in Kabbalistik, aber dieser Baum der Sephirot, ja. Und das ist hier schon die Grundstruktur für dieses ganze Buch. Es geht halt los mit Keter, das ist die erste Sephirot und endet dann mit der, weiß ich jetzt gar nicht, was das letzte ist. Genauso hat dann hier Umberto Eco auch sein Buch aufgebaut. Und dann geht es natürlich um diese ganzen Geheimgesellschaften. Und dieses Buch, es ist unglaublich, ich weiß nicht, will ich sagen, Fakten? Ja, Dinge kommen, die jetzt nicht der Autor erfunden hat. Die aber vielleicht die Erfindung von anderen sind, was ich Leserbriefe, der zieht aus allem was raus. Ja. Aber das sind alles jetzt keine Sachen, die der Autor erfunden hat, sondern die er da einwebt in eine fiktionale Geschichte. Und genau das gleiche Grundprinzip macht auch Umberto Eco im Foucault'schen Pendel. Da kommen ganz, ganz viele Figuren tauchen dort auf und historische Gruppen und so weiter, die du alle nachrecherchieren kannst, die es alle irgendwo gibt. Wie ernst man die nimmt, das ist wieder die nächste Frage, aber die Namen allein schon, die gibt es halt alle und daraus konstruiert dann auch Eco so einen Roman. Es nimmt dem Roman nichts, aber weil es sind beides großartige Bücher, kann ich beide nur empfehlen. Ich wollte es nur anmerken, dass der Eco vielleicht doch auch mal hier nochmal die Illuminatus-Trilogie hätte doch mal erwähnen können. Aber egal. Also die nehme ich mir auch ein bisschen zur Hilfe hier, denn in diesen Büchern. Ich sage euch jetzt nicht viel über den Plot und kann euch so nichts hier vorhersagen. So, es ist so viel, so freakige Geschichte. Aber um was es da unter anderem geht, ist halt in der fiktiven Geschichte, dass dort eine Underground-Zeitung ist. Und einer von den Redakteuren, der recherchiert halt diese Illuminaten-Geschichte. Und dann hat er dort so eine Kollegin von ihm, die ist halt so die Top-Rechercheurin in dieser Redaktion, also die halt so Recherche macht. Und der setzt die halt darauf an und sagt, hey, liefer mir alles, was du zu den Illuminaten rausfinden kannst, gib mir die Informationen so. Und so gibt es dann in diesen Büchern sogenannte Memos, das ist sozusagen, was diese Frau zusammenträgt, was sie halt recherchiert. Und diese Memos, die sind wirklich auch heute noch eine absolut empfehlenswerte Quelle, wenn es um dieses Thema Illuminaten geht, weil die eben auch diese ganze Bandbreite ansprechen. Deswegen werde ich so ein paar von diesen Memos hier auch vorlesen und mich an denen dann entlanghangeln. Ne? Bevor wir dazu kommen, möchte ich jetzt nur ganz kurz so als Einführung, weil ich kenne ja auch nicht wirklich jeder diese ganzen Sachen, die man auch für selbstverständlich hält, nur mal ganz zur Einführung, um was es überhaupt geht. So. Ein paar gesicherte historische Fakten. Ne? Wir sprechen heute über Adam Weishaupt. Ich habe hier ein schönes Bild von ihm, ist auch der Klassiker, sehr viel mehr gibt es auch nicht. Das ist Adam Weishaupt. Das ist ein Mann, der kommt aus Ingolstadt in Bayern und der war an der Universität Ingolstadt, war der Professor für kanonisches Recht und hat Recht studiert, Philosophie und so weiter. Und das Ganze spielt in der Zeit Ende des 18. Jahrhunderts. Und dieser Adam Weishaupt, der war ein Vertreter der Aufklärung. Ja, das ist ja diese Zeit, Aufklärung ist eine philosophische Richtung, die im Grunde genommen halt den Menschen rausgeholt hat aus dem christlichen Denken, aus diesem ganzen christlichen Weltbild, was halt bis dahin unsere Gesellschaft dominiert hat. Mit der Aufklärung kamen halt das erste Mal wieder Philosophien auf, die dann den Schwerpunkt wieder mehr legen auf Rationalität. Das ist das Aufkommen der Naturwissenschaften und so weiter. Ihr wisst, was Aufklärung ist. Ja? Und Adam Weishaupt steht voll in dieser Tradition, in dieser Linie. Er ist halt ein Aufklärer. Er ist selber zwar von Jesuiten auch miterzogen worden, ist also mit diesen kirchlichen Strukturen und dieser Welt gut vertraut, ist aber dann eben ein Aufklärer. Und seine Idee war halt eine Art eine Art großen Wechsel herzustellen. Also wegkommen von der alten Ordnung, die repräsentiert wird durch die Herrschaft der Kirche und die Herrschaft des absoluten Staats, also Monarchen, Könige, Fürsten, Herzöge, die eine Allianz eingehen mit dem Christentum. Das haben wir auch schon öfter gehabt. Eigentlich auch bei anderen Religionen ist das auch so. Religion und Herrschaft geht immer Hand in Hand. Und diese Leute damals, die wollten eine Veränderung der Ordnung. Die alte Ordnung auflösen und eine neue Ordnung, die halt dann sozusagen in einem aufklärerischen Hintergrund ist, eine Art Herrschaft der Philosophen oder sowas. Ja. Übrigens auch das gar keine neue Idee. Ja, das hat sich nicht der Weisshaupt das erste ausgedacht. Das gab schon in der Antike. Platon, der große Philosoph, den wir auch schon öfter erwähnt hatten, der hat unter anderem in der Antike schon die Politeia geschrieben. Und das ist so ein, ja, ist es eigentlich ein Roman? Ja, nee, literarisch wahrscheinlich nicht. Das ist im Grunde genommen ein Dialog, der dort die ganze Zeit dargestellt wird, in dem Platon so darlegt. Und in dem Dialog kommt sein großer Lehrer Sokrates. Das ist einer von denen, die den Dialog führen. Der kommt dort vor. Und Platon und Sokrates sozusagen, die stehen halt oder vertreten diese Idee, dass doch die Vernunft herrschen sollte. Nicht also irgendwelche Könige aus irgendwelchen Gottesgnaden, nicht irgendwelche durch Blutlinien, Erbhöfe, qualifizierten Familien, sondern die Herrschaft sollte eigentlich sein bei dem Vernünftigen. Ein Staat der Philosophen, wenn du so willst. Das ist so diese Utopie, die Platon auch gesehen hat. Und das ist im Grunde nichts anderes, als was auch Adam Weishaupt dann so gesehen hat. Das ist eben die Aufklärung, bezieht sich ja auch eben auf diese griechische Antike, so ist es ja auch alles gekommen. Und aus deren Sicht galt es halt, das Christentum sozusagen wieder abzulösen. Und das Ziel wäre gewesen für Adam Weishaupt so eine Herrschaft der Philosophen, der Rationalität. Und er wollte das halt erreichen, vor allem indem er halt die Menschen umerzieht, die Menschen in diesem aufklärerischen Geist erzieht, also sozusagen mental emanzipiert, frei macht von diesem ganzen christlichen Denken, von diesem Obrigkeitsdenken. So, das ist sozusagen so die Grundidee. Und so hat er dann, als er dann schon Professor war, der war schon jung auch protegiert und ist dort in diese Karriere gekommen, dann ist ihm mal vorgeschwebt, sozusagen eine Schule der Menschheit zu gründen. Eine Schule der Menschheit. Und da sehen wir auch schon, wenn ich jetzt nur bei den Fakten bin, nur mal so als Einwurf, da sehen wir schon diese ganzen Probleme, die da kommen. Also dieses, wie ambivalent ich auch dieses ganze Thema sehe. Weil zum einen, wenn es darum geht, Aufklärung und so weiter und halt mal wieder mehr Vernunft ins Leben bringen und nicht an irgendwelche christlichen und blutlinien Herrscherbilder zu hängen, da bin ich erstmal voll dabei. Auf der anderen Seite siehst du schon bei diesen Themen, ja, Schule der Menschheit und so weiter, kommen auch schon diese Themen, die mir instinktiv irgendwie halt unwohl bereiten. Ja. So dieser Gedanke des Erzieherischen, der neue Mensch, den Menschen neu machen. Weil das ist dann, da steckt im Keim ja schon diese faustische Gedanke drin. Und hey, Faust, Goethe, das ist ja dieselbe Zeit. Also ne, der hat das auch so gesehen. Dieser faustische Gedanke, dass der Mensch auf einmal sich so überhebt. Ja, okay, wir schmeißen die alte Ordnung rum. Kann ich verstehen. Dieses, oh, wir sind demütig unter Gott. Aber dann den Menschen auf einmal so hochbauen und über die Natur setzen. Der Homo Novus, der neue Mensch. Das ist alles, das fängt hier an zu der Zeit. Und das entfaltet sich dann im Laufe der nächsten Jahrhunderte bis hin zu so großen Ideologien wie Kommunismus, auch der Hitlerfaschismus und ganz viele übrigens. Ich meine, selbst bei Gaddafi kannst du das sehen, in seinem grünen Buch. Da geht es ständig darum, so einen neuen Menschen zu schaffen. So im Geiste von Nietzsche, weißt du, dieser neue Mensch, der Mensch, der aber dann auch über der Natur steht. Und das ist so, das ist diese Hybris, das ist dieser faustische Trip. Und beides kommt dort schon zum Vorschein. So. Also das ist so für mich auch so ein Problem, dass ich das echt immer ambivalent sehe. Manche Dinge kann ich voll nachvollziehen bei diesen Leuten. Und dann sehe ich aber diese Sachen so, wow. Ja, also er hatte eben eine Schule der Menschheit, wollte er gründen. Und daraus ist dann der nächste Schritt war dann, einen Orden zu gründen. Und den hat er dann gegründet am 1. Mai 1776. Und das ist natürlich auch schon spannend. 1776 wissen wir, das ist weltgeschichtlich ein ganz wichtiges Jahr, weil das ist das Jahr, wo in Amerika die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet wurde und dann der amerikanische Unabhängigkeitskrieg entstand. Und daraus entstand dann ja letztens die USA, also sozusagen die erste, wie soll man sagen, das erste freie Land, also was jetzt nicht von irgendwelchen Monarchen regiert wurde. Das war damals wirklich, heute weiß ich nicht, ob man das so einfach sagen kann, ja, wenn man die USA anschaut. Heute sind natürlich auch riesen Herrschaftsstrukturen und so weiter. Aber damals war das natürlich ein Riesenschritt, dass ein Land, was nicht von einem Monarchen regiert wird, das gab es halt vorher so noch nicht, außer ganz weit zurück in der Antike. Naja, okay, und 1. Mai natürlich auch spannend. 1. Mai hat er den Illuminatenorden gegründet und 1. Mai ist er dann heute noch, und ich habe da mal eine kleine Sendung auch drüber gemacht, könnt ihr nochmal nachschauen, ist heute noch so der Feiertag der Arbeiterbewegung. Und auch da habe ich schon die Frage gestellt, warum ist gerade der 1. Mai das? Vielleicht, als kleine Hommage an diesen Adam Weishaupt. Aber hey, hier kann ich schon wieder nur die Frage stellen. Wir wissen nicht, ob es ist. Kommen wir wieder zu dem, was wir wissen. Also am 1. Mai 1776, das ist fix, hat er diesen Orden gegründet. Der hieß übrigens am Anfang gar nicht Illuminatenorden, sondern zunächst nannte er diesen Orden die Perfektibilisten. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die Perfektibilisten. Ja. Und allein schon der Name, das ist interessant. Also faszinierend. Ich meine, zum einen diese Sprache, die die da hatten, aber zum anderen zeigt das auch schon, in welche Richtung geht dieses Perfekte. Der Mensch muss perfekt sein. Es geht darum, den Menschen sozusagen so zu erziehen, von klein auf, am besten schon den jungen Menschen, den so zu erziehen, dass, und so, das, so ist das Ideal, dass halt eben seine Tugenden komplett gefördert werden, dass du so fast schon so eine Art Übermensch bekommst, der halt echt über all seine Schwächen hinauswächst und dann so ein Superman wird. Was eben, dabei bin ich schon mal skeptisch, weil, weißt du, nimm doch erstmal das an, was du bist. Das ist meine Sache. Aber hey, das war also so das Ziel, und das drückt sich schon in diesem Namen aus, die Perfektibilisten. Ein anderer Name für den Orden war in ganz frühen Jahren, und was heißt frühe Jahre, den gab es sowieso nur ein paar Jahre, aber in der Anfangszeit war er auch noch bekannt unter dem Namen Bienenorden. Der Bienenorden ist auch interessant, und Adam Weishaupt selbst hat gesagt, dass das die Idee vom Bienenorden halt so ist, dass wie bei den Bienen, die von der Königin aus an alle im Bienenvolk was ausstrahlt, so wäre Adam Weishaupt oder die Spitze von dieser Schule, von diesem Orden, wäre so das Zentrum der Weisheit, das dann so in alle Richtungen so ein bisschen von seinem Weisheitsnektar abgibt. Also auch da schon ein bisschen überhebliches Weltbild, aber das ist genau, um was es hier geht. Und danach wurde der Orden dann halt umbenannt und so ist es dann geblieben zu Illuminatenorden, die bayerischen Illuminaten. Insgesamt gab es den Orden nicht lange. 1776 gegründet, keine 10 Jahre später, 1785 wurde er schon wieder verboten, in Bayern zunächst mal und dann aber auch in den anderen deutschen Landen. Es war ja so, damals gab es ja noch nicht dieses Deutsche Reich in dem Sinne, sonst gab er mehrere Staaten und die Hauptgeschichte von dem Illuminatenorden spielt sich halt in Bayern ab und dort wurde er verboten, weil die bayerische Obrigkeit, damals noch Monarchie, halt in diesen Leuten eben potenzielle Revolutionäre gesehen hat. Das ist halt der Unterschied. Es gab damals viele Aufklärer, die dann einen großartigen Ruf haben, also Leute wie Kant oder so weiter, die damals auch schon bekannt waren und die ganzen Dichter natürlich. Und das wurde alles toleriert, möchte ich mal sagen, von der Obrigkeit. Gab auch tatsächlich manche Fürsten, die sich dem sogar angezogen gefühlt haben, dieser aufklärerischen Philosophie und so weiter. Der Philosophenkönig zum Beispiel, hier Friedrich der Große und so weiter. Aber für die bayerische Obrigkeit waren halt die Illuminaten dann welche, die eben nicht dabei stehen bleiben, jetzt halt die Aufklärung als eine reine Philosophie zu betrachten, sondern die das in die Praxis umsetzen wollen. Die das wirklich umsetzen wollen. Die also nicht nur philosophieren, sondern aus dieser Philosophie ein praktisches Konzept entwickeln. Und die Idee war halt, die Illuminaten hatten, diese Veränderung herbeizuführen. Eigentlich auch beides. Also zum einen hat Weishaupt gesagt, Leute, das macht sich selbst obsolet. Wir müssen dann nur bereit sein, wenn es zusammenbricht. Und zum anderen haben sie aber schon auch ganz aktiv daran gearbeitet, diesen Umschwung herbeizuführen. Und das ist, wo dann die Obrigkeit sagt, hey, ab der Grenze da schreiten wir ein. Jetzt ist Revolution. Da kennen wir kein Pardon. Also wenn du dann gegen die Obrigkeit aufsprichst, kennen sie kein Pardon. Ja. Und so wurde der Orden dann schon relativ früh verboten, 9 Jahre nach seiner Gründung. Und ab da kommen natürlich dann die großen Fragen, wie ging es dann weiter? Und das werden wir auch noch ein bisschen beschäftigen. Aber jetzt nochmal zu den Fakten zurück, was wir noch sicher haben. Wie ist eigentlich der Orden dann in diesen wenigen Jahren so einflussreich und groß geworden, dass wir uns heute überhaupt damit beschäftigen? Weil zu der Zeit, es gab viele Orden, es gab viele Geheimgesellschaften. Du musst dich nirgendwo anmelden, wenn du eine Geheimgesellschaft gründest. Du machst es einfach. Und manche werden dann werden bekannt und andere halt nicht. Manche haben Einfluss, andere auch nicht. Ja? Bei den Illuminatenorden war es so, dass die auch gerade im genau richtigen Zeitpunkt hier angetreten sind. Zu dem Zeitpunkt war die Freimaurerei ja schon richtig groß. Und die Freimaurerei war aber Ende des 18. Jahrhunderts dominiert, möchte ich sagen, von den Ideen der strikten Observanz. Das ist so eine Art so ein Flügel innerhalb der Freimaurerbewegung, der sehr großen Fokus legt auf so dieses alte Templererbe. Sehr, sehr okkult auch, mit sehr viel Mystik und so weiter, altes Ägypten und so. Und hat auch dann sein eigenes Hochgradsystem entwickelt, was auch alles mit sehr viel so mysterischen Brimborium angereichert ist. Die ganzen Namen schon, weißt du, wie die dann alle heißen. Und das ist aber irgendwie, das hat seine Kraft verloren. Nicht zuletzt, weil der Typ, und jetzt fällt mir leider spontan sein Name nicht mehr ein, der dort jahrzehntelang sozusagen die wichtigste Figur war in dieser strikten Observanz, in dieser Art von Freimaurerei, der ist halt verstorben. Und es entstand so eine Art Vakuum. Und es war klar, innerhalb der Freimaurerei, da verschieben sich die Gewichte jetzt neu. Und da kam es dann 1782 in Wilhelmsbad zu einem großen Freimaurerkonvent, wo sagen die Logen, die größten Logen und wichtigsten Logen aus Deutschland ihre Leute dorthin geschickt haben, um sozusagen sich neu aufzustellen. Und dort gab es mehrere Gruppen, die eigentlich gerne diese Nachfolge hätten antreten wollen. Aber interessant ist, dass dort die Illuminaten sich durchgesetzt haben. Und hier kommt ein Name ins Spiel. Ich lese mal kurz hier was vor. Dieser Freimaurerkonvent, der war vom 16. Juli bis zum 1. September 1782. Und dort konnte der Illuminat Franz Dietrich von Ditfurth konnte die Meinungsführerschaft für den Orden gewinnen. Das alte Templersystem wurde aufgegeben und die strikte Observanz wurde sozusagen von den Illuminaten beerbt. Und im Zuge dessen konnten die dann ganz, ganz viele neue Mitglieder in kürzester Zeit gewinnen. Nämlich die, die alle schon organisiert waren. Und das ist also perfekt. Du übernimmst sozusagen die Erbschaft, du kriegst auf einmal einen Haufen Mitglieder, du kriegst einen Haufen Strukturen. Und so ist innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit der Orden dann sehr mächtig geworden. Es ist also wirklich eine ganz entscheidende Sache, dieser Konvent in Wilhelmsbad. Und interessant ist doch, der Name hier von diesem Illuminaten, der in Wilhelmsbad die Illuminaten vertreten hat und der das dann sozusagen geschafft hat, das Erbe dort zu übernehmen. Franz Dietrich von Ditfurth. Hey, ich meine, bei den Kennern von euch werden jetzt gleich die Ohren aufgehen. Bei mir auch. Also ich habe jetzt das nicht schon ewig lang im Kopf, sonst hätte ich das euch letztes Mal schon gesagt. Aber jetzt eben in der Recherche darauf stöße ich wie auf den Namen von Ditfurth. Denke ich mir, hot damn, das kann doch jetzt nicht sein, dass es derselbe von Ditfurth ist oder dieselbe Familie, von der ich letztens gesprochen habe. Heumer von Ditfurth und dann seine Tochter Jutta Ditfurth, die halt heute auch ganz wichtig sind in Definieren von gewissen gesellschaftlichen Parametern, Denkrichtungen, kennt ihr, habe ich ja drüber gesprochen. So. Aber tatsächlich, hot damn, es ist dieselbe Familie, ich habe es nachgeschaut. Familie von Ditfurth, so könnt ihr es in Wikipedia nachlesen. Weißt du, der Franz Dietrich von Ditfurth zählt zu den bedeutendsten Illuminaten. Der war von Anfang an dabei oder fast von Anfang an. Der hat eben dafür gesorgt, dass diese ganzen Leute von der strikten Observanz da reingekommen sind in den Orden. Und ja, es ist tatsächlich diese Familie von Ditfurth. Ich habe es noch nachrecherchiert. Der erste Ditfurth, das geht zurück auf das Jahr 1148. Heumarus de Ditforden hieß der Urahn. Und da schon der Name Heumarus. Also das ist dann der Heumar von Ditfurth ist eben benannt worden nach dem Urahn. Aber das hier nur am Rande, es ist ja vielleicht auch nur Zufall. Und halt interessant, dass diese Familie hier auch wieder auftaucht. Ja, und also man hat dann auf einmal ganz viele neue Mitglieder gehabt, einflussreiche Leute auch. Mal ein paar Namen. Ich habe ja auch mal noch Bilder da von den Kollegen hier am Start. Beispielsweise ist der Adolf Freiherr von Knigge ist ein ganz wichtiges Illuminatenmitglied geworden. Die hatten auch alle immer so Tarnnamen. Ja, ich meine, der Knicke, wie hieß der nochmal? Der hieß Philo. Philo. Also die haben alle sich so Tarnnamen gegeben, die aus der griechischen Antike kommen, wo eben auch schon wieder dieser Bezug ist hin zu Platon und die Philosophengesellschaft. Und der Freiherr von Knigge, der hieß Philo. Adam Weishaupt selbst hieß Spartacus. Wobei, ganz ehrlich, wo wir schon dabei sind bei den Namen, was ich mich schon immer gefragt habe, ob auch Adam Weishaupt, ich meine, der Name alleine ist eigentlich auch schon interessant. Ich habe nirgendwo jetzt Hinweise oder klare Hinweise gelesen, dass der Name nicht echt ist. Also ich glaube, soweit ist es sein bürgerlicher Name, soweit. So ist er geboren als Adam Weishaupt. Aber der Name ist ja schon Programm. Ich meine, Adam, der erste Mensch, Adam und der erste Mensch Weishaupt, also der weise Haupt, Illuminiertes, der Erleuchtete, der erste erleuchtete Mensch. So kannst du übersetzen, Adam Weishaupt. Also der Name an sich ist auch schon, wo man sich halt fragt, kommen wir da noch in andere Dimensionen rein. Aber ich kann dafür jetzt nicht wirklich Belege finden. Müssen wir halt einfach mal so Kuriosum hinnehmen. Aber ja, die haben sich dann eben noch sich selbst so lauter so Tarnnamen gegeben. Auch die Orte. Ingolstadt, das Zentrum des Ordens, wurde zu Eleusis. Was auch schon zeigt, in welche Richtung das geht. Eleusisch, die eleusischen Mysterien. Halt dieses... Auch so ein Bild, was man ganz gerne in der Aufklärung benutzt hat, halt die freie Vernunft und die Glückseligkeit, die halt daraus kommt, wenn halt der Mensch dort befreit ist von diesen Strukturen. Und kann ich auch vieles da nachvollziehen aus der Zeit. Naja, das spiegelt sich halt überall wieder. München nannte man Athen, Tirol war die Peloponnes und Goethe, der auch Mitglied dann war beim Illuminatenorden, der hieß Abaris. Naja, und so haben die halt alle so Namen gehabt, ja. Dieser Adolf Freier Knigge, übrigens genau der gleiche Knigge, von dem wir dieses Wort Knigge haben, also gesellschaftliche Normen und wie man sich zu verhalten hat im Umgang mit anderen Menschen, das ist derselbe Knigge, das ist auch, um was es hier geht, hier Umgang mit dem Menschen, das war sein wichtigstes Buch, das ist der Knigge. Aber interessant ist eigentlich seine Figur, viel interessanter ist seine Figur, die er bei den Illuminaten hatte. Super einflussreich, der hatte damals schon, weil der auch so vernetzt war, schon mit anderen Logen, der... Und dann auch ein anderer Top-Illuminat, der Bode. Die haben halt dann wirklich prominente, einflussreiche Leute in diesen Orden reingeholt. Bis hin zu so absolute Fürsten. Also zum Beispiel den Ernst von Sachsen-Gotha oder Karl August von Sachsen-Weimar. Und gerade dieser Herzog Ernst von Sachsen-Gotha, der wird noch eine Rolle bei uns spielen. Das waren also sozusagen schon Fürsten und der hat die reingeholt in den Orden. Also ganz, ganz wichtiger Mann. Und das Problem war aber, dass es zwischen ihm und Weishaupt dann sehr schnell auch zu Differenzen kam. Weishaupt in vielen Dingen wird er auch so ein bisschen als, ja, fast schon Träumer dargestellt, so ein Idealist, während diese Typen halt eher so wirklich Dinge organisiert haben. Und da gab es dann schnell Zerwürfnisse auch, wer hat da mehr Einfluss. Und auch das hat dazu beigetragen, dass der Orden der Illuminaten sich nicht lange halten konnte, offiziell. Also erstmal nur offiziell, ja. Aber der hat eben viele von diesen Leuten reingeholt. Später dann allerdings ist er zum erbitterten Feind geworden von Adam Weishaupt und hat dann versucht, seine Leute dann wieder eher in die Freimaurerei überzuführen. Das heißt, wir haben auch dort wirklich, die sind sich halt nicht alle einig, was ja eh klar ist. Ja? Und es gibt da eine ganze Reihe von Geheimgesellschaften. Und wer da wen beeinflusst und wer wen übernimmt, das ist kein so einseitiges Spiel. Das ging da hin und her und das ist halt auch Spekulation. Wie weit sich da wer durchgesetzt hat. Ja. Anderer wichtiger Mann hier, ich hab hier noch ein paar am Start. Also hier die wichtigsten Illuminaten vielleicht, Adam Weishaupt natürlich, hier haben den Knigge haben wir schon gehabt. Das ist der erwähnte Bode, was ist sein Name, wie heißt denn ganz hier? Johann Joachim Christoph Bode heißt er. Auch der wichtiger Mann, großen Einfluss genommen. Was bei dem auch hier in unserer Illuminatengeschichte wichtig ist, nachdem der Orden dann verboten wurde, dann ist Bode ist einer von denjenigen, die nach Frankreich gegangen sind. Sofort danach. Und zwar noch vor 1789. Warum ist das wichtig? Weil 1789 startete die Französische Revolution. Sturm auf die Bastille. Der ist 2 oder 3 Jahre vorher dorthin gekommen. Und das ist halt, wo diese Linie hingeht, dass man sagt, hey, die Illuminaten stehen verantwortlich für die Französische Revolution. Oder haben die halt mit angestiftet. Weil eben einer der wichtigsten Illuminaten aus Bayern dann oder aus Deutschland, der war ja gar nicht Bayer, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber dass die halt nach Frankreich gegangen sind. Nicht nur er, sondern andere auch, da war noch ein wichtiger, wer war das noch? Genau, Franz Xaver von Zwack, Deckname Cato, der ist jetzt hier auf dem Bilder nicht dabei, aber der war auch ein super wichtiger Mann. Der Zwack von Anfang an auch ganz eng mit Weishaupt und der ist auch nach Frankreich gegangen. Der Zwack ist auch deswegen noch bekannt geworden, weil bei dem wurde dann in einer Razzia, also die damals die bayerische Regierung gemacht hat, bei einer Razzia wurden bei dem ganz viele Mitgliederlisten gefunden. Und die Razzia beim Zwack, die hat dafür gesorgt, dass man ganz viele Leute dann enttarnt hat und dann eben vor die Wahl gestellt hat, diesem Orden abzuschwören. Es ist auch bei der Verfolgung von dem Orden, die sind jetzt da nicht alle dann irgendwie mit schwersten Strafen belegt worden. Manche sind ins Gefängnis gegangen. Bei anderen hat schon gereicht, wenn die dann öffentlich abschwören und sagen, nee, ich mache jetzt auch nicht mehr mit. Vor allem die richtig strengen Gesetze, auch mit Androhung der Todesstrafe, kamen dann nur, wer jetzt neu solche Orden gründet oder jetzt neu solchen Dingen beitritt. Die schon drin waren, die hatten dann all die Möglichkeit zu sagen, ja, sorry, mea culpa und haben dann im Staatsdienst weitergemacht. Wie man auch beispielsweise der Knigge dann ganz groß noch Karriere auch gemacht hat. Ja. Und der Mann hier, der ist auch ganz wichtig, das ist der schon erwähnte Herzog Ernst II. Von Sachsen-Coburg. Und der hat eine wichtige Rolle in diesem Spiel. Zum einen hat er dem Adam Weishaupt Asyl gegeben. Als der Orden verboten wurde, war natürlich auch Weishaupt unter Druck. Und es war klar, dass er in Bayern nicht mehr bleiben kann. Der ist zunächst nach Regensburg. Regensburg ist freier Reichsstaat, aber ganz sicher war er dort auch nicht. Und hat er eben an dem Hofe vom Herzog Ernst dem Zweiten, hat er Asyl bekommen. In Gotha. Und tatsächlich gibt es in Gotha heute noch ein Haus, was man sich anschauen kann, wo der Weishaupt gewohnt hat. Was es natürlich auch spannend macht, weil die Kenner unter euch werden jetzt schon wissen, ja, Sachsen, Coburg, Gotha, Coburg hier noch nicht, aber Sachsen, Gotha, diese Familie, die kennen wir doch. Ja, tatsächlich, der Ernst ist sozusagen ein Vorfahre von dem britischen Königshaus. Das britische Königshaus bis zum heutigen Zeitpunkt, die heißen ja nicht Windsor, das haben sie ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg oder beim Ersten Weltkrieg sich den englischen Namen gegeben. Aber die Familie heißt eigentlich Sachsen-Coburg-Gotha. Englisches Königshaus, das sind diese Leute. Und da ist natürlich auch klar, wenn du jetzt diese Connection weißt, dann siehst du, oh, ey, ich meine, der war Illuminatenfreund, der hat den Weishaupt protegiert ein Leben lang und danach ist diese Familie ein englisches Königshaus geworden. Könnte man jetzt natürlich ableiten, englisches Königshaus sind Illuminaten. Aber das ist dann wieder dieser Graubereich, wo es schwierig wird. Aber Fakt ist, der war ein großer Protégé. Ja, ey, wenn wir jetzt schon langsam reingehen in diese Themen, was ist aus dem Orden geworden? Weil das sind ja die großen Fragen. So viel jetzt zu den Fakten. Ja, 1785 Deckel drauf. Orden wurde verboten. Ja. Die Frage ist, ging es weiter mit dem Orden? Im Untergrund. Und wenn es weiterging, in welche Richtungen sind die gegangen? Das Ziel von Weishaupt war ja, das hat er auch ganz klar formuliert, schon diesen Umsturz herzuführen. Ja, das war klar das Ziel. Und er hat auch eine Strategie entwickelt, jetzt gar nicht so sehr eine offene Revolution. Ich weiß nicht, ob er sich die Option in der Hinterhand gehalten hat, aber zu dem Zeitpunkt, wo die gegründet wurden, da wäre es nicht möglich gewesen. Zumindest nicht in Bayern. Also in Paris ging es ja dann wenige Jahre später. Aber bei uns wäre eine offene Revolution, weiß ich nicht, noch nicht möglich gewesen. Und die Strategie, die er entwickelt hat, war eben Infiltration. Den Staat infiltrieren, Umerziehung, Schule der Menschheit, weißt du, durch diesen Orden und dann ganz viele junge, talentierte Leute einwerben, die umerziehen, die auf Linie bringen, auf diese klare aufklärerische Linie und dass die dann halt irgendwo dann in die Behörden halt irgendwann reinwachsen, sodass du irgendwann halt einfach die Oberhand gewinnen kannst und so den Umsturz machen. Ja. Und ja, das war so die Idee von Adam Weishaupt. Und das ist natürlich die große, große Frage, der wir uns jetzt gegenüberstellen, wie erfolgreich war das? War so erfolgreich, diese Art von Infiltrierung, dass wir heute die Illuminaten als geheime Weltregierung haben, wie es viele Dinge und auch glauben, mit was die Popkultur so ein bisschen spielt? Ist es so oder nicht? Das ist die große Frage. So. Aber ab jetzt verlassen wir sozusagen erstmal so diese reinen Historie. Und ich würde mal sagen, ich widme mich jetzt mal hier meinen Büchern. Eigentlich reicht mir heute das erste. Weil dort die meisten von diesen Memos drin sind, die ich euch ja schon vorgestellt habe. Und ja, okay, wir sind immer noch im Faktischen, weil diese Memos sind natürlich auch Fakten. Also es ist beides. Ihr werdet es ja sehen, wenn ich die Dinge so langsam aber sicher vorlese, um was es da geht. Und das ist einfach wirklich, ich mache es mir einfach, wenn ich einfach jetzt mich anhand von diesen Memos ein bisschen voranarbeite, weil da kommen wirklich fast alle wichtigen Sachen, die man mit den Illuminaten in Verbindung bringt. Und wir können da eins nach dem anderen mal so ein bisschen reingehen. Und vielleicht kann ich auch noch den einen oder anderen Gedanken dazu zu teilen. Ich lege mal los hier, Illuminatenprojekt Memo 1. Der erste Hinweis, den ich fand, steht in Violence von Jacques Ellul, Seabury Press, New York, 1969. Er sagt, dass die Illuminaten im 11. Jahrhundert durch Joachim von Flores begründet wurden und ursprünglich eine Lehre der Armut und Gleichheit verbreiteten. Später aber, im 15. Jahrhundert, wurden sie unter der Führung des Fra Dolcino gewalttätig, plünderten die Reichen und verkündeten die bevorstehende Herrschaft des Geistes. 1507, so schließt er, wurden sie von den Ordenskräften, von einer Armee, die der Bischof von Verquay befehligte, geschlagen. Er macht keinerlei Angaben über irgendeine Bewegung der Illuminaten, weder in den vorangegangenen 100 Jahrhunderten noch in neuerer Zeit. Später am Tag werde ich noch mehr wissen. PS, in einer alten Ausgabe der National Review habe ich noch etwas über Joachim von Flores gefunden. William Buckley und Konsorten denken, Joachim sei verantwortlich für den modernen Liberalismus, Sozialismus und Kommunismus. Sie verdammen ihn in gewählter theologischer Sprache. Sie beschuldigen ihn der Ketzerei, das christliche Eschaton verwirklichen zu wollen. Ende erstes Memo. Super spannend. Allein gleich mal hier. Also, dieses Memo weist darauf hin, dass dieser Illuminatenorden vielleicht schon viel älter ist. Dass es nicht erst 1776 mit Adam Weishaupt gegründet wurde, sondern dass es eben vielleicht zurückgeht in dem Fall hier auf Joachim von Flores. Joachim von Flores, das war im Mittelalter. Und das war so einer der größten Denker seiner Zeit. Und mit was der vor allem bekannt geworden ist, der hat so die Menschheitsgeschichte in drei Stadien eingeteilt. Wie beim Einzelmenschen auch. Der kindliche Mensch, dann der Mensch, der eben einen gewissen Grad von Reife erreicht und dann voll ins Handeln kommt. Und dann der alte Mensch, der dann sowas wie Weisheit erreicht. Und das überträgt er auf die ganze Menschheitsgeschichte, dieses historische Weltbild, was der da entwickelt hat. Und das beinhaltet halt natürlich, dass es dann an zwei Stellen so große Umbrüche gibt. Umbrüche der Ordnung. Die alte Ordnung muss weg, eine neue Ordnung kommt. Ist eben so dort schon so theologisch oder philosophisch begründet. Und interessant auch eben dieser Gedanke, der hier schon aufgeführt wurde, dass eben schon Joachim von Flores auch diese Idee hatte von Armut und Gleichheit. Ich meine, hey, das sind tatsächlich die Dinge, die wir dann bis in unsere moderne Zeit ja so sehen als Hauptmotive für unsere modernen politischen Theorien. Kommunismus ist ja nichts anderes. Warum überhaupt? Ich meine, warum hat sich einer wie Marx überhaupt Gedanken gemacht und wie ist er auf sowas wie Kommunismus gekommen? Ja, weil es darum ging, irgendwie diesen alten Traum, den schon Joachim von Flores hatte, Gleichheit zu schaffen bei den Menschen und auch diese soziale Frage so. Und das geht eben weit zurück. Super interessant dann auch den Hinweis, den Sie hier bringen auf Fra Dolcino, den hatte ich auch erst letztens erwähnt, witzigerweise hier. Und ich hatte Fra Dolcino erwähnt in der Sendung über Charles Manson. Weil das aber auch tatsächlich eine ähnliche Linie ist. Fra Dolcino, das war so ein Bettelmönch, eine Bewegung von Bettelmönchen. Es hat angefangen mit dem Franz von Assisi, ganz Heiliger. Und dann kamen aber dann so diese Nachfolgegruppen. Und manche von denen, die haben dann aber dann nicht mehr nur gesagt, naja, wir müssen halt als Bettler leben und halt Armut und wir lehnen diesen ganzen Reichtum, auch eben von der Kirche, wir lehnen das alles ab. Sondern die sind dann irgendwann zu Gegnern der Kirche geworden. Sei es, weil sie sich in ihren eigenen Filmen immer mehr reingesteigert haben, aber auch, weil sie von der Kirche zu Gegnern gemacht wurde, weil die Kirche solche Leute halt verfolgt hat. Und so steigert sich das hoch. Und am Ende ist dann bei Fra Dolcino, das sind dann so richtig so Outlaws geworden, ja, und haben dann echt auch Verbrechen begangen, Vergewaltigungen und solche Sachen. Alles dann irgendwie mit irgendeinem religiösen Hintergrund. Das ist spannend, dass das hier auch schon aufgeführt wird. Das sind eben diese alten Connections. Ob jetzt natürlich eine klare Traditionslinie ist von Adam Weishaupt zu Joachim von Fiore, das, weißt du, dass da jedes Mal ein Großmeister nach dem anderen kam, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber im Geiste ist es tatsächlich eine wichtige Verbindung. Und die hört natürlich bei Joachim von Fiore auch nicht auf. Ich habe ja schon selbst erwähnt hier Platon und die Politeia, da sind wir schon in der Antike drin. Also es geht weiter zurück, aber so wie man dazu. So, schauen wir, was die nächste hier bringt. Illuminatenprojekt Memo 2. Meine zweite Quelle war etwas ergiebiger. Action Darol, A History of Secret Societies, New York 1961. Darol verfolgt die Illuminaten ebenfalls bis ins 11. Jahrhundert zurück, nicht aber auf Joachim von Flores. Er sieht den Ursprung in der ismailitischen Sekte des Islam, auch bekannt als Orden der Assassinen. Diese wurden im 13. Jahrhundert besiegt, hatten später jedoch ein Comeback mit einer neuen, weniger zu Gewalttätigkeit neigenden Philosophie und entwickelte sich schließlich zur heutigen, die gibt es heute immer noch, vom Aga Khan geleiteten ismailitischen Sekte. Im 16. Jahrhundert aber eigneten sich die Illuminaten Afghanistans, die Roshinaya, oh hey, das ist auch interessant, das darf, also diese kleine Abzweigung, da könnte man auch wahrscheinlich noch tiefer weitergehen, eignen sich die Illuminaten Afghanistans, die Roshinaya, die ursprünglichen Taktiken des Assassinenordens an. Sie wurden von mit den Persern vereinten Mongolen vertrieben. Ja, ich lese, das geht noch weiter, hier ist noch spannendes Zeug. Aber das Beginn des 17. Jahrhunderts erlebte die Gründung der Illuminaten Spaniens, den Alumbrados, die durch ein Verdikt der großen Inquisition verdammt wurden. 1654 wurde die französische Öffentlichkeit auf die erleuchteten Guérinés aufmerksam. Und schließlich wurden die bayerischen Illuminaten am 1. Mai 76 von Adam Weishaupt, einem ehemaligen Jesuiten in Ingolstadt, gegründet. Noch heute vorhandene Dokumente weisen in verschiedenen Punkten Ähnlichkeiten zwischen den Illuminaten Deutschlands und Zentralasiens auf. Ähnlichkeiten, die man schwerlich bloßen Zufällen zuschreiben kann. Weishaupts Illuminaten wurden 1785 verboten. Doroll wähnt auch die Illuminaten in Paris der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts, also um 100 Jahre später, weist aber darauf hin, dass es nichts weiter als eine vorübergehende Modeerscheinung war. Den Hinweis auf auch heute noch existierende Illuminaten lehnt er ab. Ja, ey, spannend, was hier jetzt alles aufgeführt wird. Die Assassinen. Vielleicht ein Wort dazu. Super spannende Geschichte. Die Assassinen, es war so eine Sekte, eine schiitische Sekte. Es gibt da eher die Sunniten und Schiiten im Islam. Und dann bei den Schiiten, da gibt es auch wieder verschiedene Gruppen. Und da gibt es die Ismailiten. Und das ist eine Sekte innerhalb der Schiiten. Und innerhalb der Ismailiten wiederum gibt es eine Sekte. Und das sind die Assassinen. Das ist wieder historisch bekannt. In der Zeit der Kreuzzüge sind so Tempelritter und Assassinen sind sich dort begegnet. Und da gibt es Aufzeichnungen darüber, diese Assassinen. Und das ist eben auch so ein Orden gewesen. Das Wort Assassine steckt auch in dem Wort Assassin, also Attentäter, Killer. Und die Assassinen, so in der Kürze, die haben halt Politik gemacht, indem sie perfekte Attentäter gezüchtet haben. Wirklich gezüchtet. Also auch von klein auf mit Mind Control und allem. Ja. Und deswegen ist das schon wichtig. Das ist eine Tradition, die sie bei heute immer noch. Brauchen wir nur im Nahen Osten gucken, so Politik und überhaupt auch MK Ultra und so weiter. Das ist dieselbe Tradition. Naja, und diese Assassinen eben, die sollen das gemacht haben, auch mittels, unter anderem mittels Drogen. Und da kommt auch das Wort Haschischin her. Also Haschisch kommt von Haschischin, arabisch für Assassin. Das hängt also damit miteinander zusammen. Ne? Und sehr interessant, auch da wieder, aber ob das eine Linie ist, weiß ich nicht, ob man das sagen kann. Aber was wir erkennen, ist natürlich, dass es so gewisse Muster immer wieder gab. Also in dem Fall ist der Aspekt, der jetzt hier reinkommt, ist der Aspekt Politik durch Terror. Also Terror und Attentate nutzen, um gewisse politische Interessen voranzubringen. Und das wird ja auch verquickt mit der Idee der Illuminaten. Ich meine, das haben die damals gar nicht gemacht. Weiß auch ganz sicher kein Attentat gemacht. Aber diese Tradition gab es auf der Welt halt schon öfter. Sehr, sehr spannend. Ne? Und dann eben auch, wie sie das dann übertragen halt Richtung französische Revolution und so weiter. Und interessant auch hier, dass eben im 17. Jahrhundert in Spanien auch solche Gruppen aufgetaucht sind, die Alumbrados. Also der das jetzt hier geschrieben hat, versucht halt darauf hinzuweisen, auf diese Tradition. Ne? Wir gehen mal weiter. Illuminatenprojekt Memo 3. Die Encyclopædia Britannica weiß wenig zum Thema zu sagen. Ja, surprise. Ja. Aber sie sagen immerhin, Illuminaten, Mitglieder einer kurzlebigen Bewegung republikanischer Freidenker. Ich meine, ich bin auch ein republikanischer Freidenker, weißt du, deswegen ist es halt manchmal schwierig bei dem Thema. Von Adam Weishaupt gegründet, bla bla bla. Hat dann verschiedene Einfluss genommen mit Kniggenessen, als die Dinge, die ich schon erzählt habe. Das System übte eine starke Anziehungskraft auf Literaten wie Goethe und Herder aus. Und sogar regierende Fürsten von Gotha und Weimar, haben wir schon erzählt hier. Ernst II. Ist zum Illuminaten geworden und da eben auch solche Geistesgrößen aus der deutschen Klassik wie Goethe und Herder, das sind jetzt keine No-Name-Typen. Die waren auch damals schon bedeutend. Also Goethe ist auch zu seiner Zeit, galt er auch schon als einer der größten Köpfe. Das ist, und die haben sich da auch angezogen gefühlt. Das heißt, es ist echt nicht was, dieses Thema, heute denkt man sich, ja, beschäftigen sich ja nur irgendwelche Aluhut-Freaks irgendwie damit. Aber ey, dieses Thema hat damals schon auch eine große Anziehungskraft gehabt. Also, aber es sind halt Kinder ihrer Zeit. In ihrer Zeit wäre ich ja auch dabei gewesen, weil hey, man muss sich aus dieser Kirche befreien und aus diesem absoluten Herrschertum und so weiter. Und so ist es halt entstanden. Das kann man vielleicht eh so sagen, dieses ganze Ding mit den Geheimgesellschaften, die sind halt auch entstanden, weil du halt gewisse Dinge damals gar nicht sagen konntest. Das, wovon die reden, also auch Freiheit des Einzelnen, das Ende von diesen ganzen Erbhöfen, von diesen Monarchen, Ende Christentum. Hey, wenn du solche Dinge damals öffentlich gesagt hast, da bist du verfolgt worden. Du wurdest entweder verbannt, musstest nach Amerika auswandern oder sonst wohin, oder du wurdest eingesperrt. Schlimmsten Fall ist, wurdest du vielleicht auch umgebracht, ja? Todesstrafe. Das ist auch, es gab solche öffentlichen Debatten also nicht. Du konntest keine Debatten öffentlich führen. Und dann ist ja klar, zwangsläufig ist die Reaktion dann, dass dich die Leute in so Clubs und Logen organisieren, wo die dann halt meinen, frei darüber zu sprechen zu können. Das ist überhaupt ein Grund, warum ich auch ja voll dafür plädiere, in allem, was ich hier auch tue, hier mit euch auch, ey, Teilt dein Wissen, teilt euer Wissen. Nicht das irgendwo hinter im Berg halten, hinter Logen, weil dann verselbstständigt sich das auch irgendwo. Aber damals konnten die natürlich das nicht so frei machen. Und das ist, aber wenn es dann eben in diese Geheimgesellschaften reingeht, dann droht auch immer, das sich zu verselbstständigen. Irgendwann wird es halt gemauschelt und irgendwann entstehen dann da diese komischen Hierarchien und so weiter. Deswegen bin ich grundsätzlich bei allen Arten von Geheimgesellschaften eher sehr skeptisch, und weil das eben zwangsläufig dann in diese Richtung führt oder zu führen droht. Und damit es aber erst gar keine Geheimgesellschaften, dass die entstehen, brauchen wir auch ein freies Klima. Wenn wir überall Zensur haben, ja, dann entstehen genau diese Strukturen. Das ist jetzt auch mal nur mitgenommen in unserer heutigen Zeit, warum ich auch immer für Gedankenfreiheit, Meinungsfreiheit plädiere. Weil wenn du anfängst, Dinge zu verbieten und so weiter, du kriegst dann, die Leute sind immer noch da. Nur ziehen die sich dann zurück ins ganz Private und spinnen dann dort ihre Dinge weiter, sodass es dann so entstehen Geheimgesellschaften. Deswegen sind in dieser Zeit auch so viele entstanden. Und per se ist jetzt also nicht jede Geheimgesellschaft schlecht oder böse oder finster, sondern du konntest solche Dinge einfach damals auch nicht öffentlich machen. Aber viele von denen haben dann eben auch diesen sinisteren Weg, sind die dann gegangen. Ne? Ich mache ein bisschen weiter hier. Da muss ich mal kurz voranschreiten. Nehmen wir mal hier jetzt Projekt Memo Nummer 5. Das ist auch interessant hier. Manchmal findet man Sachen in den unglaublichsten Winkeln. Das folgende stammt aus einem Magazin für junge Mädchen. Die Verschwörung von Sandra Glass, Teen Set, März 1969. Und das ist das Coole an dem Buch. Also diese Dinge stimmen alle. Es gibt wirklich dieses Magazin und es gibt wirklich diesen Artikel drin, der März 1969 erschienen ist. Also das ist halt das Coole. So. Was dann im einzelnen Artikel drinsteht, ist jetzt, weiß nicht, ob das, was jetzt kommt, ob man das so eins zu eins als wahr nehmen soll. Aber die Artikel gab es. Das ist halt das Spannende bei diesen Sachen hier. Aber es ist abgefahren, jetzt pass auf. Das ist sozusagen Auszug aus diesem Artikel aus Teen Set. Simon fuhr fort, mir von den bayerischen Illuminaten zu erzählen. Diese beklemmende Geschichte nahm 1090 nach Christus im Mittleren Osten ihren Anfang, als Hassan Isaba, die ismailitische Sekte oder die Haschischim, so benannt wegen ihres Gebrauchs von Haschisch, einer tödlichen Droge, die aus jener Hanfpflanze gewonnen wird, die besser als das Killerkraut Marihuana bekannt ist. Die Sekte terrorisierte die mohammedanische Welt, bis Genghis Khan und seine Mongolen in diesem Gebiet für Ruhe und Ordnung sorgten. In ihrem Versteck in den Bergen in die Enge getrieben, erwiesen sich die süchtigen Haschischim nicht als ebenbürtige Gegner für die sauber lebenden mongolischen Krieger. Ihre Festung wurde zerstört, ihre Tänzerinnen zur Resozialisierung in die Mongolei geschafft. Naja, die Köpfe der Sekte setzten sich in Richtung Westen ab. Das ist natürlich hier spannendes Ding, wieder diese Connection zu den Ismailiten, aber dann auch dieser Fokus auf den Hanf. Und das geht hier noch ein bisschen weiter, das ist wichtig auch. 1776 kamen die Illuminaten in Bayern erstmals wieder an die Oberfläche, erzählt mir Simon. Adam Weishaupt, Studiosus des Okkulten, studierte die Lehren des Hassan Isaba und baute hinter seinem Haus Hanf an. Also Adam Weishaupt hat hinter seinem Haus Hanf angebaut. Und am 2. Februar 1776 erlangte Weishaupt die Erleuchtung. Weishaupt gründete dann ganz offiziell die alten erleuchteten Seher von Bayern. Ihr Wahlspruch war ewige Blumenkraft. Sie zogen viele illustre Mitglieder an, wie etwa Goethe, Beethoven. Beethoven befestigte ein ewige Blumenkraft-Poster an der Wand über dem Klavier, an dem er alle neuen Symphonien komponierte. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt stimmt so genau. Das ist wieder das, weißt du? Aber das ist natürlich hochspannend und zieht sich in dem Buch ja auch ganz durch, dass hier sozusagen gesagt wird, dass ewige Blumenkraft der Wahlspruch der Illuminaten ist. Hey, von ewige Blumenkraft ist der Schritt nur ein ganz kurzer Sprung zur Flower Power. Und da sind wir wieder bei einem Thema, was ich auch schon so oft beschäftigt habe hier. Diese Verwicklung von Flower Power und irgendwie einem Tiefenstaat und irgendwelchen okkulten Gruppen und wo es da um Macht geht. Also was eigentlich alles gar nicht mit Hippie und Sex, Drugs, Rock'n'Roll zu tun hat, aber scheinbar nicht zu tun hat, aber eben dort zusammenfließt. Und auch bei der ganzen Geschichte um Manson so letztens, da kommt dieses Thema auch mal wieder vor. Und das ist interessant, dass die das halt hier verbinden sozusagen mit Adam Weishaupt. Das ewige Blumenkraft, Flower Power, dass das eben eigentlich ein Illuminatenspruch ist. Ja. Das ist natürlich auch wieder spannend hier von 1969. Jetzt versetzt euch in die Zeit rein. Ende 60er Jahre, diese ganze Hippie-Bewegung. Ich meine, Leute wie wir, die sich dann mit so Kram beschäftigt haben. Was meinst du, was bei denen im Kopf für ein Eureka aufgegangen ist, als die gecheckt haben, diese, und das sind wieder historische Fakten, dass dieser Adam Weishaupt Hanf angebaut hat. Weil das stimmt wiederum. Der hat den Hanf angebaut. Und da kommen natürlich dann so Leute, boah, dann die Connection hin zu den Haschischin, den Assassinen, die ja auch Hanfbauern waren. Die hatten ja dieses edle Haschisch gemacht, mit dem sie sozusagen durch Mind Control dort ihre perfekten Soldaten hochziehen, ihre perfekten Attentäter. Und die Linie, das hat wahrscheinlich bei Leuten echt Bang gemacht, ja. Und es ist auch tatsächlich interessant, diese Connection mit dem Hanf. Weil einer der großen, und da würde ich jetzt sagen, das ist ein Mythos. Wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber wenn ihr mich fragt, ich glaube, das ist ein Mythos, ist die Geschichte, dass Adam Weishaupt, nachdem er in Bayern, Europa so unterdrückt wurde, dass er dann nach Amerika gegangen ist. Und dass Adam Weishaupt, vielleicht kommt es auch nachher noch in so einem Memo, aber ich greife es jetzt schon auf, und dass Adam Weishaupt dann in Amerika den George Washington umgebracht haben soll und an seine Stelle getreten ist. Das ist eine ganz große Geschichte auch, dass Adam Weishaupt und George Washington ein und dieselbe Person sein sollen. Also der echte Washington ist dann halt umgebracht worden. Und warum? Weil eben auch George Washington, und auch das ist wiederum historischer Fakt, auch der ein Hanfbauer war. Auch der hat hinter seinem Haus Hanf angebaut. Und das ist natürlich jetzt für die kiffenden Hippies damals, Ende 60er, weißt du, wenn du irgendwann an der Universität Berkeley warst, hast du mit dem Kram beschäftigt. Wow, ey, die haben damals also schon Hanf gehabt. Das waren Haschischraucher, diese Leute. Und dann geht es noch zurück auf diesen Hassan Isaba. Wo das Wort Haschisch sogar schon herkommt. Klar, dass es die on fire gesetzt haben. Das ist natürlich eine schöne Geschichte, ist, die dann in der Popkultur dann ganz groß geworden ist. Aber ganz ehrlich, da bin ich sehr skeptisch. Dass Adam Weishaupt und George Washington dieselben sind, ich glaube es nicht. Spricht zu viel dagegen aus meiner Sicht. Ja. Aber hey, die Geschichte mit dem Hanf. An der Stelle möchte ich euch nochmal noch eine Geschichte erzählen. Eine Anekdote aus meinem eigenen Leben. Und das ist wirklich, ich weiß, die Geschichte, sie klingt so unglaublich, aber so wie ich es euch erzähle, so habe ich es erlebt. Ja, ich erzähle euch kein Bullshit, das ist die Wahrheit, so habe ich es erlebt. Ja. Die Geschichte ist auch schon ein paar Jahre her, über 15 Jahre, 15 bis 20 Jahre. Ist also schon verjährt, sollten jetzt irgendwelche juristischen Dinge aufkommen, sei es verjährt, sei Schnee von gestern. Deswegen kann ich es frei erzählen hier. Also, zu dem Zeitpunkt bin ich nach München gefahren, weil in München war ich eingeladen, habe mich da getroffen und ich war aber zu früh unterwegs. Hab ein bisschen viel Zeit gehabt, was okay war, aber ich mache das manchmal so. Und dann, ich war mit dem Auto unterwegs und dann so als ich schon vor München war, habe ich mir gedacht, ich bin noch viel zu früh. Ich könnte doch jetzt mal einen Abstecher mal nach Ingolstadt machen. Ja, ich fahre immer an der Autobahn, bin schon so oft vorbeigefahren an Ingolstadt und die Ausfahrten und so. Und an dem Tag hatte ich Zeit, dachte ich mir, komm, das kannst du jetzt mal machen. Es ist ein, zwei Stunden mal in Ingolstadt, schaust du mal die Altstadt an, soll sehr schön sein, Kaffee trinken. Und ich war alleine, hatte Zeit und park mein Auto und gehe dann so nach Ingolstadt rein. Schöne Stadt auch, wirklich empfehlenswert, Kleinstadt in Bayern, schöne Altstadt auch. Und ich schlende so rum und bin halt voll so in Gedanken und kannte ja damals diesen ganzen Kram schon, aber mir Gedanken gemacht, so Ingolstadt, Adam Weishaupt, auch Frankenstein, ja, die Geschichte von Frankenstein, die spielte auch hier in Ingolstadt. Und war da so in Gedanken so und lauf so rum und bin wie ferngesteuert, ja. Und plötzlich stehe ich vor so einem Gebäude, das heißt die alte Anatomie. Und ich schaue mir so an und denke mir, wow, das ist ja cool, alte Anatomie Ingolstadt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas noch gibt, aber Anatomie, das ist ja ein Bereich der medizinischen Fakultät. Und das ist ja dann da, wo die Universität, wo also hier der Frankenstein studiert hat. Ich weiß, Frankenstein ist eine literarische Figur von Mary Shelley, aber diese Geschichte spielt halt da in Ingolstadt, genau an dieser Fakultät. Und ich meine mich zu erinnern, oder damals meinte ich mich zu erinnern, ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt oder nicht, aber damals meinte ich mich zu erinnern, hey, das ist doch, glaube ich, sogar in dem Frankenstein-Buch auftaucht, diese alte Anatomie Ingolstadt. Da stehe ich da ganz fasziniert, so, hey, wow, ich wusste gar nicht, dass es so wirklich gibt. Und dann ist dann das ist ein schöner Bau, so ein Barockgebäude, dann so eine große Toreinfahrt. Und dann ist da so ein Pfeil gewesen, so ein Wegweiser, Heilkräutergarten. Ja, sowas interessiert mich sowieso nicht. Ich gehe dort rein, Heilkräutergarten, das war dann sozusagen im Innenhof von dieser alten Anatomie. An dem ganzen Tag kein Mensch dort, niemand, die Tür einfach auf. Also ich musste nicht mehr irgendeine Tür aufmachen, es war einfach ein offener Durchgang. Und niemand dort. Und ich bin so in diesem Heilkräutergarten und total fasziniert und ey, voll on fire. So, weißt du, sinnier so drüber nach. Frankenstein, Weishaupt, alte Anatomie, Heilkräuter und wie das alles läuft. Und bin so völlig in Gedanken versunken. So. War ja auch allein unterwegs. Mir niemand unterhalten, mal ganz allein in meiner Welt. So. Und als ich in diesem Zustand bin, registriere ich so. Auf einmal komme ich wieder so ins Tagesbewusstsein. Und ich registriere, dass ich die ganze Zeit vor einer Pflanze stehe. Und mein Blick total fokussiert ist auf so eine Pflanze. Nur habe ich das Ganze nicht wahrgenommen, weil ich halt im Kopf irgendwo ganz anders war. Aber auf einmal registriert es nochmal. Was sehe ich denn da? Das Blatt kenne ich doch, so fünffingeriges Blatt. Das ist ein Hanfblatt. Schau ich mir so an. Verdammt, da steht da echt eine riesengroße Hanfpflanze vor mir. Es war auch im Herbst, das Ding in voller Blüte, so, also richtig dicke Dolden und Batz dran. Ne? Und ich stehe da so davor und denke, das ist ja krass. Das habe ich echt getroffen, das gibt's ja gar nicht, weißt du? Ich bin da voll so versunken, auch in dieser Materie. Jetzt bin ich gelandet in der alten Anatomie. Und jetzt stehe ich in dem Heilkräutergarten der alten Anatomie. Jetzt stehe ich vor der Hanfpflanze. Und in meinem Kopf so, puh, das ist, ey, vielleicht ist das Adam Weishaupt-Hanf. Weißt du, vielleicht ist das so dieselbe, aus denselben Samen gewachsen. Und der weiß auch wiederum, weil ich ja diese Sachen schon kannte, wow, der hat vielleicht Zugriff gehabt zu den Samen, die der Alte vom Berge, also Hasan Isaba, mit den Assassinen gegründet hat. Kommt auch hier in dem Buch, kommt das immer prominent vor, auch das Edelhaschisch aus Alamut. Alamut heißt diese Bergfestung, wo diese Assassinen waren. Und in dem Buch nennen sie dann ihr Haschisch das Black Alamut, so das edelste Haschisch der Welt, das Beste der Welt von Hassan Isaba. Und dessen Pflanzen sozusagen sind dann weitergewachsen, dann irgendwann bei Adam Weishaupt. Und ich stehe verdammt nochmal vor so einer Pflanze, die in voller Blüte steht. Das gibt's ja gar nicht. Zu krass. Dann habe ich überlegt, soll ich jetzt was mitnehmen von der Pflanze? Ich habe dann auch tatsächlich halt mental sozusagen da um Erlaubnis gefragt, die Pflanze, kann ich mir da was abnehmen? Natürlich nicht die ganz plündern, aber das war ein Riesending. Und dann habe ich mir halt dann so einen großen Bud dann dort abgeschnitten. Ne? Hab den eingesteckt und war echt on fire. Also, allein diese Geschichte für mich selber, so krass, das was passiert, so irre. Naja, und dann gehe ich wieder zurück zu meinem Auto, so, leg den Bud halt so hinten auf die Rückbank und fahre halt weiter. Das ist nicht mehr weit nach München. Ne? Und kaum fahre ich auf die Autobahn, ich bin noch keinen Kilometer gefahren. Und ich bin auf der Autobahn, ne? Im fließenden Verkehr, kommt auf einmal Polizei, so, und Kelle, so. Und ich meine, das ist ja auch nicht so oft, dass jetzt wirklich von der Autobahn als Einzelner du direkt musst jetzt hier rechts am Seitenstreifen. Ja. Oft gibt es mal eine Kontrolle oder so, das kann ja sein, also Routine halt. Aber das war irgendwie. Und als das dann kommt, habe ich mir gedacht: Shit, ja, weißt du, ich bin in die Adam-Weishaupt-Falle getappt, weißt du, jetzt habe ich hier das hinten am Rückenbank liegen und jetzt kommt Polizei und jetzt kriege ich Stress. Weißt du, habe ich schon gedacht, ich bin in der Weishaupt-Falle gelandet, haben mir einen Trick gespielt oder so. Aber der Witz war, es war dann nur eine ganz banale Kontrolle. Das ist auch ganz eigenartig. Also die haben mich halt nur gefragt, irgendwie Führerschein, Papier, ist üblich, gezeigt und dann, ja, fahr weiter. Die haben sonst nichts. Die haben mich nicht gefragt, wo ich war. Die haben auch nicht gefragt, ob ich gerade in Ingolstadt war. Die haben auch nicht gefragt, ob ich irgendwas mit dabei habe auf meiner Rückbank, was nicht erlaubt ist. Aber ich hatte so das Gefühl, so, verdammt, jetzt habe ich die Illuminaten, jetzt haben sie mich am Arsch, weißt du. Ich komme da raus, ey, und jetzt geht's los, so. Und das war aber dann gar nicht der Fall. So. Und dann, ja, alles gut, schöne Fahrt und bin ich weitergefahren. Keine Ahnung, was das sollte, diese komische Kontrolle, so, die auch nichts bewirkt hat. Naja, wie auch immer, also es ist eine wahre Geschichte, no shit. Ich muss euch allerdings die Geschichte auch noch zu Ende erzählen, weil auch da Wahrheit und Mythos, weißt du. Und bei der Geschichte, das ist Wahrheit. Aber zur ganzen Wahrheit gehört dann auch hin, dass dann, weil ich habe dann echt gedacht, hey, boah, jetzt, ich habe das Große losgezogen. Ja. Ich habe das Adam-Weishaupt-Gras. Weißt du, das edelste Black Alamut, das ist das Beste von der Welt so. Und da muss man sagen, ich habe dann auch davon geraucht, aber das Rauchen war dann eher eine Enttäuschung. Also es ist eher ein sehr THC-armer Hanf. Und deswegen auch an alle da draußen, ihr müsst jetzt nicht nachahmen. Schaut euch das gerne mal an. Ingolstadt, alte Anatomie, Heilkräutergarten. Heilkräutergarten ist immer interessant, nicht nur wegen dem. Aber es sollte diese Hanfpflanze dann noch sein, ihr braucht sie nicht zu plündern oder sowas. Es ist ein THC-armer Hanf. Ja, also der andere Heilwirkung wahrscheinlich hat. Aber es ist eben nicht das Adam-Weishaupt-Gras. Aber hey, die Story damals, ist krass, ey. Ja. Ewige Blumenkraft. Ich lese mal hier noch ein bisschen weiter, weil es kommt dann, das geht dann immer tiefer in den richtigen Weird Stuff rein hier. Memo 6, die John Birch Society, das ist halt auch interessant. Du kriegst all diese, was halt so in Amerika abgelaufen ist, gerade in den 60er Jahren. Counterculture und dann auch wieder dieses konservative, wenn nicht gar reaktionäre Amerika, John Birch Society. Und das ist so interessant, wie die ganzen Informationen, die du da bekommst. Weil das hat auch alles Einfluss auf uns, das kriegen wir nur gar nicht mit. Aber ey, der Einfluss auch in dem, was wir so Truther nennen, aus Amerika ist halt riesig. Das ist halt die Popkultur, es kommt dann aus Amerika. Diese ganzen Dinge, so, ey, früher hat das kein Mensch gewusst bei uns in Deutschland. Sind auch sehr viel amerikanische Sachen, wo das herkommt. Ja. Also hier John Birch Society. Die haben sich mit dem Gegenstand befasst und sie haben ihre eigene Theorie. Die erste Informationsquelle, die ich dazu fand, ist eine kleine Broschüre, CFR, das ist der Council on Foreign Relations. CFR, Conspiracy to Rule the World von Gary Allen. Gary Allen, auch ein Mann, den ich absolut empfehlen kann. Also bei dem Thema Gary Allen, der hat eben schon in den 60ern wegweisende Bücher zu dem Thema geschrieben. Gary Allen sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, so dem seine Arbeiter. Aber spannend, was jetzt kommt. Allens Behauptung zufolge gründete Cecil Rhodes 1888 einen Geheimbund, um die englische Vorherrschaft auf der Welt zu etablieren. Hey, das haben wir auch schon gehabt. Erinnert ihr euch an die Gespräche, die ich mit Wolfgang Effenberger hatte? Cecil Rhodes, diese Geheimbund, englische Weltherrschaft. Das ist echt spannend. Ja? Ich lese mal weiter hier. Dieser Geheimbund wirkt von der Oxford-Universität, der Rhodes-Stiftung und vom Council on Foreign Relations aus, einer gemeinnützigen Stiftung für das Studium internationaler Angelegenheiten mit Sitz mitten in New York, gleich hier an der 68. Straße. Allen hebt hervor, dass sich 7 der letzten 9 Außenminister aus der CFR, aus dem Council of Foreign Relations, rekrutierten, sowie Dutzende anderer leitender Politiker, Richard Nixon eingeschlossen. Wenn auch nicht direkt ausgesprochen, so wird sinngemäß angedeutet, dass William Buckley Jr. ebenfalls ein Werkzeug der CFR ist. Und es wird vermutet, dass die Bankeninteressen der Morgans und Rothschilds die ganze Geschichte finanzieren. Was hat das nun mit den Illuminaten zu tun? Gute Frage. Mr. Allen macht da bloß Andeutung, bringt Rhodes aber mit John Ruskin in Verbindung und Ruskin mit früheren Internationalisten und stellt schließlich fest, dass der Urheber auf dem profanen Niveau dieser Art Geheimbund Adam Weishaupt war, den er das Monster, das den Illuminatenorden am 1. Mai 1776 gründete, nannte. Ja, was ist hier spannend? Das ist eben diese Verquickung. Bisher reden wir ja nur bei den Illuminaten von, das ist eine deutsche Bewegung, Aufklärung und so weiter. Jetzt hier wird auf einmal diese Verbindung hergestellt zwischen den Illuminaten und zwischen den englischen Geheimgesellschaften. Und das ist ja auch ein Riesenthema. Haben wir hier schon gehabt, über die Cecil Rhodes haben wir schon gesprochen, Cecil Rhodes Stiftung. Und wer meine Arbeiten kennt, auch zu diesem Venedig-Thema, da weiß auch englische Geschichte, die hat auch wieder eine ganz eigene Linie an Traditionen, auch an Traditionen von Geheimgesellschaften, von Freimaurerei, von Logentum und so weiter, was auch eben in diese venezianische Geschichte reingeht. Aber hier wird das sozusagen auch in Verbindung gestellt. Das ist halt letztens der Adam Weishaupt so der Prototyp war einfach von dieser Idee von Geheimgesellschaft, die dann die Welt regiert. Und die bringen das jetzt aber zusammen mit diesem englischen Ding und auch mit frühen Internationalisten. Hey, frühe Internationalisten, das ist das, was wir heute NWO nennen. Globalisierung. Damals, es gab es halt im 19. Jahrhundert, gab es auch schon Leute, die so Vordenker waren. Hatten wir schon bei dem Thema da mit dem Effenberger zusammen auch darüber gesprochen. Jetzt geht noch ein bisschen weiter, es wird immer freakiger. Memo 7. Das hier ist aus einer kleinen Zeitung in Chicago, 1969. Kein Historiker weiß, was mit Adam Weishaupt geschah, nachdem er 1785 aus Bayern ausgewiesen wurde, und Eintragungen im Tagebuch Washingtons nach diesem Datum drehen sich häufig um die Hanfernte am Mount Vernon. Ja, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Also ich meine, es gibt schon Historiker, die eine andere Geschichte erzählen, die dann eben sagen, dass der Adam Weishaupt ja dann hier bei seinem Protégé, beim Herzog Ernst II., dass der dort ja noch gelebt hat. Der hat dann noch Bücher geschrieben, der Weishaupt. Jede Menge, also mehrere Bücher, wo er auch nochmal seine ganze Ideologie von dem dann schon verbotenen Orden nochmal zeigt, wo er sich auch selbst rechtfertigt irgendwie so. Das sind interessante Bücher, die Weishaupt da noch geschrieben hat. Also weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Kein Historiker weiß, was aus ihm geworden ist. Jetzt geht es halt hier um dieses Narrativ, dass sich das mit Washington so verschränkt. Und lesen wir nochmal weiter hier. Die Möglichkeit, dass Adam Weishaupt George Washington ermordete, seinen Platz einnahm und für 2 Amtsperioden unser erster Präsident war, ist nun bestätigt. Die beiden Hauptfarben der amerikanischen Flagge, das bisschen blau in der linken oberen Ecke, lassen wir mal weg, sind rot und weiß. Das sind auch die offiziellen Farben der Haschischim. Die Flagge, wie auch die Pyramide der Illuminaten, sind beide in 13 horizontale Sektionen unterteilt. 13 steht natürlich für den traditionellen Code für Marihuana. Und in dieser Bedeutung unter anderem bei den Hells Angels noch heute in Gebrauch. Sehr interessant, dass hier die Hells Angels auftauchen. Ich meine, ey, das ist halt schon spannend bei dem Thema, dass immer wieder diese roten Fäden kommen. Hells Angels hat mir erst letztens, als ich über Altamont Festival gesprochen habe, nein, es war wieder Festival, Altamont Free Concert 1969 im Summer of 69, da spielen auch die Hells Angels eine entscheidende Rolle. Also dass immer wieder diese Dinge auftauchen, so spannend. Naja, und da geht es also auch jetzt so, sozusagen um dieses neue Narrativ, wie dann Weishaupt und Washington verflochten werden. Und ja, beides halt so, die gemeinsame Grundlage ist halt die Liebe zu Hanf. Weird. Nächstes hier. Trotz der Tatsache, dass sein Antlitz auf Billionen von Briefmarken und Dollarnoten erscheint und sein Porträt in jedem öffentlichen Gebäude des Landes hängt, ist niemand so recht sicher, wie Washington wirklich aussah. Geht also weiterhin um diese Frage. Und es kommt dann auch, als nächstes dann auch, geht es dann um dieses Symbol des Auges in der Pyramide. Und vielleicht ist das auch ein Ding, wo wir mal nochmal ein größeres Thema aufmachen wollten. Jeder kennt es von euch. Wir wissen alle, auf dem Dollarschein ist das große Siegel der Vereinigten Staaten und da ist dieses Auge der Pyramide drauf. Das große Siegel der Vereinigten Staaten ist auch tatsächlich historisch. Das ist in derselben Zeit, also Ende 18. Jahrhunderts, ist dieses Siegel entstanden. Es wurde dort designt. Auf die Dollarnote ist es übrigens erst in den, hier in den 40er, 50er Jahren draufgekommen. 30er, 40er. Da habe ich doch auch mal eine eigene Sendung drüber gemacht. Über die Geschichte mit dem Nicolas Röhrig. Das könnt ihr mal reinschauen. Da erzähle ich euch, wie eigentlich dieses Symbol auf den Dollar gekommen ist. Es war nicht schon immer drauf. Aber das Siegel ist historisch. Ja, aber was ich mich schon lange frage, ist, warum für alle Welt das als ausgemacht gilt, dass das Auge in der Pyramide Symbol, das ist das Illuminaten-Symbol. Ich weiß, ganz ehrlich, auch jetzt in der Recherche, ich weiß nicht genau, woher das eigentlich kommt, weil die Illuminaten, die hatten schon ein Symbol. Und das war aber dieses hier. Das ist das Symbol offiziell, was Adam Weishaupt und die Illuminaten hatten. Und das ist auch interessant, das ist eine Eule, die auch auf der Dollarnote auftaucht. Wir wissen, kennt ihr wahrscheinlich die Story. Ansonsten recherchiert es mal nach. Ganz, ganz klein, kannst du eigentlich nur mit einer Lupe sehen. In einer Ecke ist eine Eule dort. Ja. Und tatsächlich, das ist das Symbol hier von dem Orden der Bayerischen Illuminaten. Die Eule mit dem Buch. Das sagt auch schon ganz viel aus, finde ich. Es ist eben Buch, es ist Buchweisheit, es ist Aufklärung, das ist dieses Lesen. Das ist auch eben, wo aus meiner Sicht auch so eine Beschränkung herkommt von diesen Leuten. Zum einen bin ich ja auch in dieser Tradition. Ich fühle mich auch als Aufklärer und ich fühle mich denen auch verbunden in vielen Dingen. Und auch ich habe ja im Leben schon viele Bücher geschrieben. Aber auf der anderen Seite weiß ich aber, dass reines Buchwissen hat erstmal gar nichts. Das ist letzten Endes Theorie. Wichtig ist, viel wichtiger ist, was du selbst erfährst. Und das taucht natürlich bei diesen ganzen Illuminaten immer nie auf. Selbsterfahrung, deinen eigenen Spirit finden, Seele. Sowas kommt doch nicht vor. Das heißt, aus meiner Sicht ist es wieder so, ich bin da zwischen zwei Lagern. Ich sehe auf der einen Seite die Feinde der Illuminaten und das war halt die Kirche und diese alte Herrschaft. Und da bin ich völlig dabei. Das wäre auch meine Gegner. Aber auf der anderen Seite, die sind wie so ein Pendel und die gehen dann ins Gegenextrem rein und verleugnen dann alles, auch Seelenhafte, sondern kommen halt zu diesem reinen Buchwissen und so. Was aber doch durchaus auch interessant ist. Aber das ist halt so, ja, wie zwei Extreme, die sich da, wie so ein Pendel, was so hin und her schwingt. Ja. Und unser eins ist irgendwo in der Mitte so. Ja. Aber trotzdem ist es interessant hier, also das Buch als Symbol und natürlich die Eule. Es geht zurück auch auf die Antike. Die Eule war schon Symbol hier von Athen, Athene, auch Göttin der Weisheit, aber auch dann die römische Variante ist dann Minerva. Und ich glaube, das ist, was die hier so, die nennen es so, das ist die Eule von Minerva. Das ist Symbol für Weisheit. Und auch da, bei der Eule, das ist mittlerweile so mit diesen Symbolen, das ist schon so negativ behaftet, ob das jetzt beim Bohemian Grove ist, wo auch diese komische Eule ist, die sie da Moloch irgendwie anbeten und die Eule auf dem Dollarschein, dass Eule so als negativ gilt. Weil es mal rein von Natur ist, ist Eule, ich kann verstehen, warum das so ein interessantes Symbol ist. Weil ich meine, die Eule, die lebt in der Nacht. Ihre Augen sind so gut, die können das Dunkel durchdringen. Die Eule kann durch das Dunkle schauen. Also das ist im Sinne so symbolisch, weißt du, das Wissen. Also du hast den Blick dafür, du siehst was. Und die Eule kann auch ihren Kopf ja so in alle Richtungen drehen, wie so ein Leuchtturm irgendwie. Also auch das, sie hat den totalen Überblick und im Dunkeln. Ja klar, es ist ein Symbol für Weisheit. Das haben die Leute schon immer gehabt. Das war in der Antike so, weil das ist einfach, ey, Eule, weißt du, Brain. Ne? Das war aber eigentlich das Symbol von den Illuminaten. Ne? Die Illuminaten selber haben nie das Symbol des Auges in der Pyramide benutzt, ja? Woher kommt das aber? Na gut, das Auge der Pyramide ist definitiv ein Freimaurersymbol. Und ich hatte es euch ja schon gesagt, auch es gibt halt ständig diese Überschneidung zwischen Illuminaten und Freimaurer. Die Illuminaten, die wiederum die Freimaurer infiltrieren, um Zugang zu bekommen an deren Pool und an deren Strukturen und an deren Einfluss auch. Und umgekehrt aber auch, gab es bei den Freimaurern, es gibt da ständig verschiedene Gruppen so. Und Die Freimaurer, die haben dieses Auge in der Pyramide-Symbol benutzt. Aber auch die haben es nicht erfunden. Das ist auch so, ey. Die Freimaurer, also dieses Symbol Auge in der Pyramide, das ist viel älter. Du findest es in der Kunstgeschichte bei uns in Europa ganz häufig. Du findest es in ganz vielen Kirchen. Und wenn du jetzt durch die Stadt läufst und du siehst so ein Symbol, vielleicht siehst du eine Kirche und sagst, hot damn, hey, die Illuminaten kontrollieren auch diese Kirche, dann ist es halt falsch, weil die Kirche hat dieses Symbol schon viel länger benutzt. Da gab es noch gar keine Freimaurer. Ja. Tatsächlich, und da berührt sich es wiederum mit dieser Freimaurer-Tradition, das ist der Grund, warum die Freimaurer dieses Symbol haben, es ist ein noch viel älteres Symbol. Auch die Kirche hat es nicht erfunden. Ey, wenn du heute nach Indien oder Nepal gehst, dann siehst du es ganz oft. Also gerade in Nepal, im Buddhismus, taucht es immer wieder auf. Auch dieses Auge ist ein bisschen anders dargestellt, aber es ist von der Idee her genau das Gleiche. Es ist das göttliche Auge, das von oben, vom Himmel auf dich herabschaut, was halt alles sieht, was bis in dein Herz schaut oder sowas. Du hast es bei den alten Ägyptern, das ist das Auge von Horus, der Horusfalke. Auch da wieder halt der Falke, der auch ähnlich wie die Eule, so super scharfe Augen, ein scharfer Blick, der sieht halt alles. Und das ist dann das Auge des Himmels, also das ist ein ganz altes Bild. Und natürlich die Freimaurer, weil die sich ja auf diese alten Geschichten, Ägypten und so weiter beziehen, dann finden die das Logo natürlich super, dieses Symbol und integrieren das. Und, aber die Kirche hat es auch übernommen, weil auch die sich gerne in den vorchristlichen, auch heidnischen Dingen ja bedient hat und hat auch dieses Symbol genommen. Das ist in ganz vielen Kirchen drin. Das heißt, dieses Symbol ist definitiv keine Erfindung der Freimaurer und erst recht nicht irgendwie eine Erfindung oder etwas, was exklusiv die Illuminaten haben. Das ist, das ist auch so ein Ding, was ich extrem Verselbstständigkeit und wenn du wirklich, wenn du das suchst, findest du das Symbol überall. Ja. Es ist aber nicht zwangsläufig wirklich Illuminaten. Ich will deswegen nicht sagen, dass dieses Symbol, dass es alles harmlos ist. Weil interessant ist natürlich schon, wenn du diese ganzen Konzerne und so anschaust, wie oft dieses Symbol auftaucht, das hat dann schon eine Relevanz. Aber ob der alte Adam Weishaupt damit zu tun hatte, weiß ich nicht. Das ist halt dieses Ding. Überhaupt ist es so, diese große Frage, gibt es eine Kontinuität? Gibt es nach Adam Weishaupt den nächsten Großmeister und es geht dann weiter bis, was weiß ich, zu irgendwelchen Leuten, die heute am Start sind, die heute die geheime Regierung bilden? Ich weiß es nicht. Ich bezweifle es ganz ehrlich. Aber was es gibt, ist eine Kontinuität der Ideen. Es ist eine Kontinuität, Geheimgesellschaften zu gründen. Und definitiv gibt es heute Geheimgesellschaften, die wirken. Das ist auch keine Frage. Das ist auch, glaube ich, gab es schon immer. Das ist, liegt in der Natur des Menschen, dass sowas wie Verschwörung, dass sich da Leute zusammentun. Um zum gemeinsamen Vorteil ihre Sache durchzuziehen. Hey, Cosa Nostra, Mafia, das heißt nichts anderes. Cosa Nostra, unsere Sache. Das ist nichts anderes als eine Verschwörung und ein Geheimbund. Und auch da, wenn ihr jetzt sagt, naja, Mafia, das hat ja nichts mit denen zu tun. Hey, das kommt zwar hier in den Büchern nicht vor, aber ich sehe auch schon, mir rennt die Zeit weg, um das alles zu bringen. Aber natürlich hat Cosa Nostra auch was mit diesen Geheimgesellschaften zu tun. In der besonderen italienischen Geschichte ist es so. Da gibt es Verbindungen zwischen diesen Mafia-Gruppen und dann auch revolutionären Gruppen, wie zum Beispiel ich glaube, Piedi Negra, das sage ich jetzt eher spontan, ich habe es jetzt gar nicht recherchiert, die Schwarzfüße, Schwarzfüße auf Italienisch, Piedi Negra heißt, glaube ich. Das war im Grunde genau sowas, so eine Mischform aus, ja, irgendwie hatten die Connection zu den Freimaurern, es war so eine Geheimgesellschaft, also auch hierarchisch aufgebaut, war revolutionär. Ja, die haben in Italien die Revolution vorangetrieben, war aber auch irgendwie verbunden mit dem, was man heute Mafia nennt und hat sich dann auch so weiterentwickelt. Also diese Dinge sind alle miteinander verbunden. Das scheint mir eine natürliche Sache zu sein, dass halt Menschen solche Organisationen gründen. Und im Geiste ist da auch eine Tradition. Das ist die Tradition, die auch schon aufgekommen ist, die Illuminat, die Weishaupt vergleicht mit Joachim von Fiore, mit den radikalen Battleorden im Mittelalter und so weiter. Weil es ist eine gleiche Idee, die immer wieder da ist. Die taucht immer wieder auf. Die Idee von Gleichheit, die Idee von sozialer Ungerechtigkeit, das als Hebel zu nutzen für Umstürze, für Revolutionen. Im Grunde, und das ist, was hier halt so spannend macht, das ist eine Blaupause für Revolutionäre oder sowas. Wie man sich auch organisiert. Und das ist, was natürlich schon die Illuminaten so richtig spannend macht und faszinierend macht, sich damit denen zu beschäftigen. So. Aber die Frage, ob die jetzt wirklich so finster sind, wie das heute dargestellt wird, weißt du, die abgrundtief bösen Illuminaten, da muss man dann auch die Frage stellen, und das ist heute das Thema, weißt du, Mythos und Wahrheit, diese Grenze, da muss man auch die Frage stellen, wo kommt denn eigentlich die ganze Kritik an den Illuminaten her? Und das ist auch super interessant. Das ist super interessant. Und das führt uns jetzt eigentlich zu Wieder zu einem nächsten Thema. Wer waren die Feinde der Illuminaten? Wir hatten schon die Kirche und die Fürsten. Das waren die Feinde. Als es dann zur Französischen Revolution kam, danach, die Französische Revolution war ja nicht nur gegen das französische Königshaus, sondern mindestens genauso sehr oder vielleicht sogar noch stärker gegen die Kirche gerichtet. Während der Französischen Revolution wurden ja Klöster geplündert und danach auch dann mit dieser neuen Republik Frankreich dann auch massenhaft enteignet. Also das ganze Land, was der Kirche gehörte in Frankreich, wurde alles enteignet. Jetzt hat natürlich die Kirche, die hat da auch eine Gegenbewegung gestartet. Und da gab es Leute, die haben eben gegen diesen neuen Geist geschrieben, gegen das, was Aufklärung ist, gegen alles, was Logen ist und dementsprechend auch Illuminaten. Und das waren Leute, die selber wiederum einen Geheimbund angehören, nämlich die Jesuiten. Das ist tatsächlich so. Vieles von dem, was wir heute haben an dieser Illuminatenkritik, stammt eigentlich aus dieser jesuitischen Ecke. Und das muss uns auch bewusst sein und es muss uns auch auf jeden Fall dann eine gewisse Skepsis geben. Letztens, und ich mache das auch so, wenn Informationen da sind, die gut sind, ist es mir egal, von wo die kommen. Wirklich in Recherchen zu dieser Sendung, ich habe die erstaunlichsten Quellen und das sind Leute, mit denen ich sonst nichts zu tun haben würde. Ganz viel, zu ganz vielen Themen kommen eben aus diesen amerikanischen Freikirchen, aus diesem christlichen Raum. Da gibt es bei einigen Themen, wo die richtig gute Fakten bringen, weil sie halt da gut recherchieren. Ja, und ich bin manchmal mit diesen christlichen Gruppen vereint, weil wir den gleichen Gegner haben. Und deswegen kann ich da schon viel erkennen und würde deswegen auch nicht sagen, hey, wenn jetzt ein Jesuit ein Buch geschrieben hat, das darfst du gar nicht glauben. Aber umgekehrt müssen wir auch wissen, die Jesuiten, die haben es auch nicht mehr so einfach genommen mit der Wahrheit. Denn, hey, die haben nichts anderes als das Streben zur Weltherrschaft. Letztens alle von diesen Religionen. Hey, die Religion hört da nicht an irgendeiner Grenze auf. Oder sagt, da hinten kommt jetzt die islamische Welt, naja, da gilt unsere Religion halt nicht mehr. Nein, sie gilt halt jetzt nicht, aber sie soll irgendwann gelten. Natürlich strebt die katholische Kirche nach Weltherrschaft, das ist völlig klar. Der Islam strebt auch nach Weltherrschaft, der Buddhismus strebt auch nach Weltherrschaft. Diese Religionen haben alle einen universellen Anspruch. Die sagen ja nicht, das gilt jetzt nur für uns in Europa oder so. Nein, das ist ein universeller Anspruch. Jetzt so, das ist entscheidend. Und so gesehen, wenn man das den Illuminaten vorwirft, boah, die wollen die Welt erobern. Ja, aber ich meine, hey, die katholische Kirche wollte auch die Welt erobern und will es immer noch. Und hier Cecil Rhodes und englische Weltherrschaftspläne, die sind auch bekannt. Also das ist ganz wichtig zu erfahren. Und wir kommen jetzt mal zu dieser Illuminato-kritischen Literatur. Und da ist eins der wichtigsten Schriften, ist diese hier, von Abbé Barruel. Das Franzose hier, 1799, das ist echt noch zeitnah. Ja, das ist nach der Französischen Revolution, und aber halt ein Zeitzeuge. Und dieser Abbé Barruel, das ist halt ein Jesuit gewesen. Und der hat hier diese super wichtige Geschichte geschrieben, die hier jetzt eine englische Version im Original ist französisch, die History of Jacobinism, also die Jakobiner. Und das ist der mit der Erste, der sozusagen eine Freimaurer-Illuminaten-Verschwörung konstruiert, die Französische Revolution ausgelöst hat und die generell gegen alle Fürstenhäuser oder überhaupt die ganze alte Ordnung in ganz Europa bedroht. Ja, auch da, wir müssen es ambivalent behandeln. Zum einen ist es ja nicht verkehrt, weil Weishaupt selbst hat ja nichts anderes formuliert. Das ist ja das Ziel, die alte Ordnung abzulösen. Natürlich wollten die das. Aber vieles von dem, was jetzt so an den ganz sinisteren Sachen so erzählt wird, das ist ja dann, es wird dann oft so dargestellt, dass diese Illuminaten ja schon eigentlich Satanisten sind. Das ist eben Gedankengut, das kommt von dort. Ey, ich selber habe mit dem Christentum, mit diesen Narrativen nicht viel am Hut. Deswegen, ob jetzt einer da pro Gottes oder Satanist ist, es ist, ich denke ja gar nicht in diesen Kategorien, aber andere Menschen schon. Und die haben das eben so dargestellt, ja, all diese Illuminaten und überhaupt all diese Aufklärer. Und da reden wir jetzt nicht nur von denen, die wirklich solche Pläne hatten, wie Weishaupt, sondern wir reden vielleicht auch von Leuten wie Goethe, ja, die aufklären wollten, aber die vielleicht eher das auf eine milde Art machen wollten. Ne? Aber all dieses gesamte aufklärerische Gedankengut, das wird dort in eine Ecke, das wird das halt zusammengeschweißt. Illuminaten ist gleich Aufklärung, ist gleich des Teufels. Das ist im Grunde genommen, aber dann Jesuitendenke. Und die ist auch nicht wirklich freigeistig, ist ja klar. Ja? Ich meine, das ist genau dieser Konflikt, den wir da erleben. Und da musst du als Freigeist wirklich hellwach sein. Und da ist aber auch dann, das sage ich euch ganz ehrlich, ja, super schwierig, da jetzt das genauso auseinanderzuhalten. Aber es ist nur wichtig, das mal zu verstehen. All die Kritik, die wir an dem Phänomen der Illuminaten haben, kommt von Jesuiten und kommt und dann später dann auch von anderen kirchlichen Gruppen, heute halt diesen ganzen amerikanischen Freikirchen, die in Amerika riesig sind. Und von denen kommt auch manches von dem, was hier zitiert wird, sind dann deren Magazine, John Birch Society und so weiter. Das ist also sozusagen das vereinfacht gesagt natürlich, ja, das rechte christliche Amerika. Und die stehen natürlich all dem, was nicht ausschließlich christlich, kritisch gegenüber. Und all dem, für was halt Weishaupt steht. Und das geht dann bis hin zu politischen Dingen. Das halt alles, was liberal ist oder diesen ganzen modernen Gedanken halt von dieser rechten Seite auch angegriffen werden. Das müssen wir im Kopf behalten. Und das ist wirklich einer der ersten. Und da stehen schon ganz viele von diesen Dingen drin, die man halt den Illuminaten unterstellt. Wo da genau die Grenze ist zwischen Wahrheit und Mythos, ist schwierig. Wie gesagt, das ist ja nicht alles falsch. Weil da muss man halt unterscheiden. Aber eben dieser Abbé Barruel, aber es war nicht der Einzige. Dann ist auch in dieser Zeit ist ein Buch erschienen von John Robison. Das ist auch super wichtig. Der hat 1797, also sogar noch vorher, hat der ein Buch veröffentlicht. Und ich glaube, ich habe ja auch noch was von ihm. Genau, der hat ein Buch veröffentlicht, das heißt Proofs of a Conspiracy against all the religions and governments of Europe, carried on in the secret meetings of Freemasons, Illuminate and Reading Societies. John Robison, Schotte, Naturwissenschaftler, selber Freimaurer. Selber Freimaurer. Das zeigt auch wieder, dass auch innerhalb der Freimaurerbewegung, da gab es völlig unterschiedliche Richtungen. So. Der Typ war eigentlich selber Naturwissenschaftler und steht dementsprechend schon auch auf diesem Pfad der Moderne. Interessant auch, der war der erste Generalsekretär der schottischen Royal Society. Royal Society, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das sind so diese Gruppen, die grundsätzlich so die Paradigmen entscheiden, in welche Richtung ist überhaupt Wissenschaft, was wird geforscht, wo gehen die Gelder hin, wer darf Professor werden, welche Universitäten werden geschützt. Diese Royal Society in England, eng verbunden natürlich mit diesen traditionellen Elite-Unis, Oxford, Cambridge, und die wurden ja auch schon genannt. Das ist so auch eine Richtung, ja. Und finde ich natürlich interessant, dass er als Generalsekretär der Royal Society dann gleichzeitig so ein also so sich als Anti-Illuminat zeigt. Weil Royal Society die stehen ja auch nicht dafür freien Fluss von Informationen, sondern die sind ja. Ja, ein Instrument der Herrschaft. Aber da kann man es auch verstehen. Das ist sozusagen auch, der steht sozusagen auch, obwohl er selber Wissenschaftler ist und dieses neue Weltbild hat, er hat also nichts mit der Kirche zu tun. Aber der ist eben, gehört zu den anderen Feinden der Illuminaten. Zwei Feinde, die Kirche und die alten Monarchien, die alte Herrschaftsform. Der Abbé Barruel steht für die Kirche als Jesuit. Und dieser Robison, der steht halt für die Herrschaft. Und der schreibt dann auch sowas. Und das sind erfolgreiche Bücher, die haben riesen Einfluss genommen. Die wurden in ganz Europa verkauft, mehr in Sprachen übersetzt. Ihr müsst euch das vorstellen, nach der Französischen Revolution, da war in Europa und bis nach Amerika, da war natürlich eine riesen Aufregung. Ey, das könnte bei uns auch passieren. Und da gab es natürlich Leute, die sagen, ja, wir wollen, dass das bei uns passiert, weil weg mit dieser alten Herrschaft, was ich verstehen kann. Und da gab es aber andere, die sagen, boah, aber ey, französische Revolution, Jakobinerherrschaft, da ist das Blut in Strömen geflossen, das ist gewaltvoll und so weiter, das hat auch dieses Bösartige, da müssen wir uns dagegen verwehren. Aber es geht ja aus Licht aus hier. Beide Richtungen kann ich insgesamt durchaus verstehen, so. Aber das ist halt, wo diese Trennlinie da manchmal so schwer ist, die zu ziehen. Ne? Aber der hier, der Robison, auch maßgeblich. Ganz, ganz viel von dem, was wir heute noch dort den Illuminaten sozusagen unterstellen, kommt von dort. Ja. Ja, was machen wir jetzt mit dem ganzen Thema? Ihr seht, es ist in so vielen Dingen widersprüchlich. Es ist in so vielen Dingen nicht klar, die Trennung zu ziehen. In so vielen scheint mir es auch so ein. So eine Dialektik zu sein. Da gibt's das Lager und das Lager und irgendwie reibt sich das wieder miteinander. Und für Freigeister wie uns ist das echt eine riesen Herausforderung, bei diesem Thema so die Balance zu halten. Zum einen echt, ich gehe bei ganz vielen nicht mehr mit, was man den Illuminaten unterstellt. Es geht ja noch weiter, ich kann jetzt auch gar nicht mehr noch die Memos weiterführen, da sind noch mehr drin. Aber es geht ja dann bis so weit, dass man diese Illuminatengeschichte verwebt mit dem Nationalsozialismus. Dass man das verwebt mit dem Vorgängern des Nationalsozialismus, also diesen ganzen okkulten Strömungen, die wir im 19. Jahrhundert haben, die dann auch zum Teil wirklich schon in einen abgefahrenen Bereich reingehen. Also auch in Narrative, dass irgendwie wir verschiedene, wie jetzt Madame Blavatsky gesagt, Root Races haben, also Wurzelrassen. Dieser ganze Rassengedanke, ich auch glaube, darüber habe ich auch schon gesprochen, bei dem Rassenthema, über Madame Blavatskys Root Races. Das wird dort mit reingezogen, dann fast schon kosmisch, dass halt manche kamen von dem Stern, manche von dem. Das spiegelt sich dann wieder bei der Sache mit der Vrill-Gesellschaft und diesen Narrativen, dass die Arier von Aldebaran kommen und so weiter. Es geht immer weiter. Diese Bücher dokumentieren das nur sozusagen, wie dieses Ding immer größer geworden ist. Und in manchen natürlich auch komplett widersprüchlich. Weil, hey, wenn man jetzt die Illuminaten mit der Vrill-Gesellschaft und dem Nationalsozialismus in Verbindung bringt, gleichzeitig aber die Illuminaten verbindet mit Cecil Rhodes und den britischen Weltherrschaftsplänen, dann scheint sich das erstmal komplett zu beißen. So. Scheint ein kompletter Widerspruch zu sein. Aber das ist eben bei diesem Thema so. Und das ist echt nicht so einfach, das genau zu trennen. Ne? Wo ich mir relativ sicher bin, also was ich nicht glaube, ist, dass es so eine Art Illuminati-Weltregierung jetzt gibt, die auch diese unendliche Macht hat. Es gibt definitiv Geheimgesellschaften. Manche können wir definitiv belegen, ja, wie eben Cecil Rhodes beispielsweise. Oder eben auch wie Adam Weishaupt, den es damals gegeben hat, keine Frage. So. Heute gibt es auch welche, die sind einflussreich. Manche von denen sind auch, haben diese Weltherrschaftspläne, ziehen die Dinge auch durch, NWO, alles klar. Dass auch diese großen Ideologien, die im 19. Jahrhundert entstanden sind und die des 20. Jahrhundert, die so viel Unheil über die Welt gebracht haben in Europa, sprich Faschismus und Kommunismus, dass die da auch alle damit zu tun haben, dass die aus dieser Idee rausgewachsen sind. Schule der Menschheit, die Menschheit neu erfinden, neu machen, sehe ich auch alles. Lehne ich ab. Sehe ich höchst kritisch, dieses Wirken, weil sie eben aus meiner Sicht überhaupt kein Vertrauen haben in den Menschen. Weil eben das, was den Menschen wirklich ausmacht, die eben nicht sehen. Du musst ja den Menschen nur dann erziehen und dieses neue Mensch schaffen irgendwie, wenn eben der alte Mensch nichts taugt. Ja, und da gehe ich wiederum nicht mit. Aber definitiv gibt's Geheimgesellschaften, die mächtigen Einfluss haben. So. Aber ob das die Illuminaten sind? Ob der oberste Rat der Weltregierung sich trifft, ob die dann so ein Auge der Pyramide auf ihrem Tisch haben, so, I doubt it. Ob das wirklich deren Ding ist, weiß ich nicht. Ja. Aber ganz grundsätzlich, es ist keine Frage, also es gibt diese Gruppen. Und das ist eben so ein ganz, ganz alter Konflikt, der auch schon über Jahrtausende wahrscheinlich geht. Auf der einen Seite Wissen ausnutzen für sich, für seine eigenen Zwecke. Und in dem Zusammenhang, hey, hab ich schon über die Himmelscheibe von Nebra geredet, was für mich auch schon so eine Art Breakaway ist. Hey, plötzlich wird Wissen, wird zu Geheimwissen, wird nicht mehr mit dem Stamm geteilt, sondern es wird auf einmal ausgenutzt. Und auf einmal wird es Geheimwissen. Und dann entstehen dann diese Hierarchien. Und dann entstehen auch diese Angebote. Hey, wenn du bei uns mitmachen willst, dann kriegst du altes, geheimes Wissen, vielleicht schon 2000 Jahre alt. Und es wird immer wie so eine Karotte, wird es dem jungen Menschen vorgehalten. Und du musst dich aber dann bewähren. Ja, aber im Grunde umziehst du nur den Karren von anderen Leuten, ne? Dieser Konflikt ist schon ewig alt. Und ich stehe schon immer auf der Seite, ey, Wissen frei machen, lass es frei zur Verfügung stellen, weil dann können diese Hierarchien nicht entstehen. Ey, ich biete euch Wissen. Ob das jetzt ein Wert hat oder nicht, steht nochmal an einem Papier. Und es gibt auch Leute, die noch viel mehr wissen als ich. Also dann gibt bestimmt dann noch bessere Lehrer und so weiter. Aber der Grundgedanke ist, ich hau es einfach raus. Weißt du, und macht ihr damit, was ihr wollt. So. Aber ich hau es einfach raus, so. Ich halte da nichts zurück. Weil in dem Moment, wo du anfängst, zurückzuhalten, dann entsteht dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis, dann entstehen Hierarchien und dann begegnet man sich nicht mehr auf Augenhöhe. Und das halte ich für eine große Tragödie. Und auf dem Trip sind letztens diese Illuminaten auch alle. Diese ganzen Geheimgesellschaften. Sie sind alle hierarchisch auch aufgebaut. Und deswegen auch irgendwie, ich komme immer dieses Bild hier, so bei den Händen, so Yin und Yang, ist aber echt so wie ein Extrem ins andere. Und schön in Worte gepackt hat das auch hier ein Historiker, Manfred Agetten, und der hat geschrieben, zitiere jetzt mal hier von Manfred Agetten, der hat das echt schön auch aufgezeigt, diesen Kontrast irgendwie. Das fängt hier oben an. Laut dem Historiker Manfred Agetten waren die Illuminaten ihren Gegnern in einer dialektischen Verschränkung verbunden. Um das Individuum von der geistigen und geistlichen Herrschaft der Kirche zu emanzipieren, wurden jesuitische Methoden der Gewissenserforschung angewandt. Um den Siegeszug der Aufklärung und der Vernunft zu befördern, gab man ein Hochgradsystem und ein mystisches Brimborium, das an den schwärmerischen Irrationalismus der Rosenkreuze gemahnte. Und um die Menschheit schließlich aus dem Despotismus der Fürsten und Könige zu befreien, unterwarf man die Mitglieder einer nachgerade totalitären Kontrolle und Psychotechnik. Okay, es ist ein bisschen schwierig, wahrscheinlich, wenn ich das nur so vorlese, aber was er hier feststellt, ist ganz großartig. Es ist eben genau dieser Pendeleffekt. Er sagt halt, hey, zum einen wollten die Leute von der geistigen und geistlichen Herrschaft der Kirche befreien. Bin ich voll dabei. Zu Recht. Das war mal nötig, sich da zu emanzipieren aus diesen Geschichten. So. Aber was haben die den Menschen dann geboten? Haben sie den Menschen wirklich Freiheit geboten? Nein, sondern sie haben dann auch wieder hier jesuitische Methoden und Erziehung. Weißt du, und der Lehrer von oben sagt alles und du musst genau das nachmachen, das musst du lesen und so musst du sein und Kadavergehorsam und so weiter. Da kommst du vom Regen in die Traufe, von einem Extrem ins andere, aber du bist nicht in der Mitte. Dann auch, um den Siegeszug von Aufklärung und Vernunft zu befördern. Das ist, worum es eigentlich ging. Wieder Vernunft, Ratio, Aufklärung. Aber was machen sie dann? Dann haben sie eben ein Hochgradsystem kreiert. Das war auch gerade der Knicke, der das so forciert hat. Dann wieder auch mit irgendwelchen komischen Titeln, weißt du, Hochgradritter von so und so. Und diesen ganzen Schmarrn, ja? diese ganze Symbolik, da, die da so überladen wird. Obwohl auch eigentlich das Ziel ist Aufklärung. Ja? Da kann man auch mal die Dinge ganz offen behandeln, ne? Aber es ist auch wieder so, von einem Extrem ins andere. Und dann auch hier genau das Ziel, die Menschheit zu befreien aus dem Despotismus von Fürsten und Königen. Aber was haben sie selber gemacht? Ein System von totalitären Kontrolle, Psychotechniken angewandt, da ihre Leute zu erziehen. Und das dann auch eben diese Connection wieder hin zu MK-Ultra und wie die Assassinen das schon gemacht haben. Aber es ist von einem Extrem ins andere gefallen. Das ist das Problem. Und so gesehen kann ich, jetzt so zum Schluss möchte ich das so meine heutige Bewertung dort geben. Wie gesagt, ich kann das auch nicht genau auseinanderhalten. Was ist Mythos, was ist Wirklichkeit? Es gibt Geheimgesellschaften und die sind, es gibt einige, die sind sehr mächtig. Andere, von denen wissen wir gar nichts. Andere sind auch wenig mächtig, weil ich kann jetzt auch heute eine gründen, wenn ich will. Wird dann vielleicht nicht mehr Einfluss haben. So. Aber... Also es gibt die und es gibt diese Tradition von, dass sich Leute zusammentun, um Wissen für sich zu nutzen, um dadurch Macht zu erlangen. Das gibt es seit Jahrtausenden auch. Ein Thema immer wieder von unserer Sendung, fast ein roter Faden, der sich hier durchzieht. Diese Dinge gibt es alle. Ja? Aber ob das jetzt wirklich so diese allmächtige Weltregierung ist, wie sie oft dargestellt wird, das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass viele Geheimgesellschaften auch miteinander konkurrieren und rivalisieren. Und da gibt es auch ein hierarchisches System. Manche stehen über anderen und so weiter. Aber weiß nicht, ob das da immer ganz frei ist. Ja. Aber vielleicht ganz zum Schluss noch ein Gedanken. So. Die gefährlichsten Gruppen, die ich, wenn ich die heutige Welt anschaue, wenn mich einer fragt, was ist das Gefährlichste, die für die gefährlichsten halt? Dann sind es tatsächlich eher diese okkulten religiösen Gruppen, die in diese Endzeitrichtung gehen. Diese Endzeitzeckler, die Apokalyptiker. Das halte ich aus meiner Analyse, so wie ich heute die Welt sehe, das halte ich für die größte Bedrohung. Und das ist letztens nicht der Geist von Leuten wie Weishaupt. Weil das waren ja im Grunde genommen eben Aufklärer. Die hatten ganz sicher keinen Bock auf, das ist halt die Frage. Aber ich glaube nicht, dass deren Denkweise so war in diesen ganzen apokalyptischen Endzeitszenarien so. Sondern das reibt sich auch. Und das sehe ich als die allergefährlichsten Gruppen an. Und hey, wer weiß, wie viele auch von diesen Gruppen, das sind eben dann letztens die religiösen, kirchlichen, die dann auch Kontrolle haben über Jesuiten und so weiter, wie viele von diesen Gruppen dann sozusagen auch die Vernunft und die Aufklärung und auch die Werte, für die das da steht, nämlich also Mensch, Humanismus und so weiter, wie sehr das tatsächlich von diesen Gruppen auch attackiert wird. Und auch diese Polarität, die sollte man einfach erkennen. Hey, an dem Punkt lasse ich euch jetzt stehen. Man könnte noch viel, viel mehr machen, weil einfach das ein Riesenthema ist. Ich hatte mir auch eigentlich noch mehr vorgenommen von diesen Dingen. Aber lest einmal selber hier. Lest selber, Illuminati. Ich kann es echt nur empfehlen. Es ist wirklich witzig. Und es ist nicht immer ganz einfach, aber es ist lustig. Es kommt so viel Information. Es ist wie der Autor selber sagen würde, it's a good trip. Ja. Also in diesem Sinne, beschäftigt euch mit dem Thema, aber erkennt, dass es Info und Desinfo gibt. und dass man das kaum noch richtig auseinanderhalten kann. Und ja, findet da letztens selbst euren Weg durch das Dickicht. Und entscheidend ist halt der innere Kompass. Hier, da muss man selber nachschauen. Und da kann man dann vielleicht auch die Lüge von Wahrheit unterscheiden. Und bei vielen Dingen, ja, weiß ich es halt nicht genau. Aber dem inneren Kompass folgen, ich glaube, der führt uns mehr ans Ziel, als auf der einen Seite den Pfaffen, so wie sie der Weißhaupt nennen würde, Pfaffenherrschaft. Aber auf der anderen Seite eine Herrschaft von vermeintlich aufgeklärten, illuminierten Übermenschen, die sich so halten, hey, da höre ich voll den Ego-Trip raus. Also dem werde ich mich auch grundsätzlich nicht unterwerfen. Für mich gehen sie beide in die falsche Richtung. Den eigenen Kompass finden. Das ist um was es geht. Ja. Jo, in diesem Sinne, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat dieser Klassiker hier gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.